Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche. Mit Michael Bielitzer und Peter Brück.
Hier ist der Herd- und Ofen-Podcast. Ihr Lieben, frohes Neues. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Peter Brück und ich begrüße außerdem, wie immer, an meinem Küchentisch den besonders winterlich gestimmten Michael Bielitzer. Hi, Billy.
Hallo, Peter.
Hast du schönes Silvester gehabt?
Ich hatte ein sehr schönes Silvester. Wir haben zu Hause gefeiert und haben dann dazu noch ein paar Freunde eingeladen. Und da ich jetzt nicht wahnsinnig Bock hatte, mich um alles zu kümmern, also auch das Essen zu machen, habe ich die Leute darum gebeten, dass sie was mitbringen und habe dann überlegt, so ein Ländermotto auszugeben.
Ah,
also jeder soll sich ein Land überlegen und dann aus diesem Land etwas machen.
Ja, alles klar. Und was hattet ihr für Länder?
Also wir hatten Peru, ist ja auch, kommen wir nachher nochmal zu, auch ein Teil unserer heutigen Show. Und dann hatten wir Schottland, das fand ich total ungewöhnlich.
Ja.
Die liebe Carmen, eine gute Freundin und Nachbarin von uns, die außerdem auch eine hervorragende Köchin ist und gute Gastgeberin.
Ja.
Also falls du das hörst, Carmen, nur Lob für dich. Die hat eine schottische Hühnersuppe mitgebracht mit Backpflaumen.
Okay, interessant.
Die war total super, wirklich richtig, richtig guter und auch besonderer Geschmack.
Ja.
Auch irgendwie sehr winterlich fand ich, weil die kräftig war, eine gewisse Schärfe hatte, aber auch eine Süße. Mhm. Hab schon überlegt, ob ich die nochmal irgendwann bringe als Rezept. Vielleicht passt es ganz gut zur nächsten Sendung als kulinarisches Erlebnis nochmal.
Ja.
Müssen wir mal schauen, aber.
Das würde mich auch interessieren, natürlich.
Ja, fand ich ganz toll. Und dann hatten wir Peru, da kommen wir gleich noch zu.
Das hast du gemacht also, dann nehme ich es vorweg, okay.
Peru. Und dann hatten wir Syrien, eine gute Freundin von uns, deren Vater aus Syrien stammt, hat sich dann für diese Küche entschieden, hat ein bisschen Köfte mitgebracht, es war auch sehr gut. Also insgesamt war das eine total runde Sache und hat richtig Spaß gemacht.
Ja, voll cool.
Super. Und bei dir?
Mein Silvester ist leider so ein bisschen ausgefallen oder kürzer ausgefallen. Wir waren in Augsburg und waren dort verabredet mit der Familie der Schwester meiner Frau, um ganz klassisch Raclette zu machen. Aber leider mussten sie uns wegen Krankheit kurz vorher absagen.
Oh.
Das Problem war, dass Sandra und ich schon jede Menge Zutaten eingekauft hatten. Und wo das Raclette dann ausfiel, mussten wir so ein bisschen improvisieren und gucken, wie wir mit dem angebrochenen Abend klarkommen.
Gab es Alkohol, oder?
Ja, es gab da einen hervorragenden Don Papa rum.
Ja?
Ja, den habe ich auch ihrer Familie präsentiert und alle waren also völlig angetan davon. Meine Familie übrigens auch. Ich habe den Heiligabend bei uns serviert und kommt überall gut an.
Ja, klasse.
Flasche ist auch schon halb leer.
Oh ja.
Nee, also das war auf jeden Fall herrlich. Hat sie was vorgenommen fürs neue Jahr?
Ehrlich gesagt, nein. Habe ich in den letzten Jahren schon mal gemacht. Also wer gut isst, der nimmt ja auch gerne mal ein paar Kilo zu, aber ist bei mir auch der
Klassiker,
Fall.
Ne?
Aber ich habe da wirklich keinen Bock mehr drauf, ne? Weil ist egal, wie ich mich quäle, nach ein paar Monaten habe ich es dann wieder drauf oder noch mehr. Deswegen, das lasse ich jetzt vollkommen sagen.
Ja,
also ich habe mir wirklich nichts vorgenommen.
Ja, ist doch gut. Okay, dann. Ja,
warte mal, Augenblick. Hast du dir was vorgenommen?
Lass mich mal überlegen, konkret nicht. Ich habe mir was vorgenommen, aber jetzt nicht unbedingt zu Silvester, schon ein paar Wochen vorher.
Dass du mich reicher beschenken möchtest in Zukunft.
Ach, Billy.
Könnte das sein?
Fühlst du dich nicht reich genug von mir beschenkt?
Doch,
ich immer
es geht
so
immer
für
noch
dich
besser,
sorge.
Peter.
Ah, geht immer noch teurer.
Ja. Ja.
Nee, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, bei uns zu Hause die vegane Küche wieder etwas konsequenter umzusetzen.
Mhm.
Du kennst das, ne? Bei uns ist ja eigentlich so, dass wir bei uns zu Hause, meine Frau und ich, uns so gut wie vegan ernähren, 95%. Ne? Aber wenn wir auswärts essen, bei Freunden eingeladen sind oder sowas, weil wir natürlich keinem damit auf den Sack gehen wollen, einfach vegetarisch essen.
Ja.
Aber ich habe doch gemerkt, dass so bei uns zu Hause, wo ja die vegane Küche oder zumindest das Kochen ohne Milchprodukte eigentlich gang und gäbe ist, ich habe eben gesagt ungefähr 95%, wir es in den letzten Monaten doch immer mehr haben schleifen lassen. Und da habe ich mir einfach vorgenommen, das jetzt wieder ein bisschen konsequenter zu machen.
Okay, ja, wünsche dir alles Gute dafür.
Ja,
viel Erfolg.
Danke. Dann steigen wir ein in unsere Folge. Ich sage noch eben, um was es geht. Zur Einleitung habe ich ja eben gesagt, du bist winterlich gestimmt. Musste auch sein, denn heute geht es um Winterküche.
Ja.
Wir haben ja im Herbst letzten Jahres versprochen, dass wir einmal pro Quartal bzw. einmal pro Jahreszeit mit so einer Folge zur saisonalen Küche antreten wollen. Ende Oktober gab es darum eine Herbstfolge und was wir jetzt machen, ist also unsere Folge zur Winterküche. Und erntemäßig steht ja im Winter so ziemlich alles still. Das meiste, was wir jetzt an Obst und vor allem Gemüse aus Deutschland kaufen können, ist Lagerware. Aber ein paar wenige Sachen bekommt man auch jetzt frisch. Und darüber haben wir gesprochen mit dem Gemüsebauern unseres Vertrauens. Und dieses Interview gibt es natürlich gleich. Und was kann man dann machen mit dem, was man aktuell in den Läden oder Hofläden bekommt? Hier haben wir ein paar Rezeptideen für euch. Und das ist, das dürfen wir schon mal verraten, natürlich Winterküche im Herd- und Ofen-Style. Also nicht schwere Hausmannskost, sondern auf jeden Fall viel Leichtes und Glücklichmachendes, international inspiriert. Billy hat gerade schon Peru angedeutet, aber natürlich auch immer mit regionalem Bezug. Dann, brauche ich keinem erzählen, ist im Winter rattenkalt. Und da ist es schön, wenn man was hat, womit man sich wärmen kann. Billy wird uns dazu ein paar schöne Getränke vorstellen. Und die wärmen entweder, weil sie halt warm sind oder weil Alkohol drin ist. Und zu guter Letzt gucken wir außerdem, womit wir uns im Winter, was ja auch die Haupterkältungssaison ist, mit Vitamin C versorgen und die Abwehrkräfte stärken können. Und am Ende der Folge gibt es dann wie immer unsere Rubrik kulinarische Erlebnisse der letzten Zeit. Und Billy, bevor es losgeht, Standardfrage an dich. Wer Fragen hat zum Herd- und Ofen-Podcast, Themenwünsche, Ideen, Rezepte und so weiter, was sollte er oder sie machen?
Ich würde vorschlagen, der geht auf unsere Webseite unter www.herd-und-ofen-podcast.de. Mhm. Dort findet man natürlich unsere E-Mail-Adressen, die ich aber jetzt nochmal nenne, also peter@herd-und-ofen-podcast.de oder billy@herd-und-ofen-podcast.de. Aber man findet auch unseren Facebook-Account, unseren Instagram-Kanal, den Feed kann man dort abonnieren. Also alle Infos eigentlich zu unserer Sendung.
Hervorragend. Okay, dann steigen wir ein mit dem Thema
Gerne.
Winterküche.
Ja.
Wie ist es denn bei dir? Unterscheidet sich deine Küche im Winter stark von dem, was es bei dir im Sommer gibt?
Ja, ist schwer zu sagen. Es ist eigentlich so, dass meine Küche jetzt in diesem Quartal sich stark unterscheidet von der Küche in dem vorherigen Quartal und in dem Quartal davor und im Quartal davor, weißt du? Mhm. Also weil, wenn man gerne kocht, sich für Lebensmittel interessiert und so weiter oder wie wir beide auch so einen Podcast macht, sich damit auch viel auseinandersetzt, dann hört man viel und will auch viel ausprobieren und deswegen ist bei mir immer ein großer Wechsel drin.
Ja.
Also klar, ich merke natürlich auch so ein paar Sachen wie zum Beispiel Grünkohl, dass es den bei mir öfter gibt, weil es ihn auch öfter, weil er öfter angeboten wird, weil er saisonal ist, und weil ich auch ein bisschen Bock drauf habe und das vielleicht auch so eine kleine Gewohnheit ist,
ja,
ne? Wo ich auch immer mehr versuche, den Grünkohl zu variieren. Also dass es nicht mal der klassische Grünkohl ist, so, ne? Mit Eintopf, Bettwurst und so weiter.
Ja, ja. Wo du das jetzt schon ansprichst, ja, vielleicht darf ich schon mal einen kleinen Teaser aussprechen.
Auf jeden Fall.
Wir sind ja gerade in Folge 10 vom Herd und Ofen Podcast, Folge Nummer 11. Die dann in 2 Wochen erscheint, da werden wir uns tatsächlich nur dem Grünkohl widmen.
Genau.
Und ähnlich wie wir das schon mal für den Kürbis gemacht haben, ein Grünkohl-Buffet auftischen.
Ja.
Mit unterschiedlichen Varianten, fernab von allem Klassischen, was man mit Grünkohl so alles machen kann.
Ja, freue ich mich auch schon
Aber drauf. Nur dazu, okay.
Ja, ja, klar. Also das heißt, nicht so klassisch jetzt meine Küche, dass ich jetzt auf einmal anfange, nur noch Braten zu machen oder Rotkohl oder sonst irgendwas. Sogar teilweise ganz im Gegenteil. Ich habe schon öfter gemerkt, dass gerade im Winter, wenn das Wetter öseliger wird, ne, oder Januar, Februar, wenn wirklich auch nichts mehr los ist, also kein Weihnachtsfest oder sonst was da vor der Tür steht, dass ich natürlich schon ein bisschen Bock habe, dass es langsam wieder wärmer wird,
ja,
und das so ein bisschen herbeisehne und dann auch ich mich so ein bisschen umschaue wieder in der, weiß ich, karibischen Küche, lateinamerikanischen Küche, indischen Küche, ja. Also so ein bisschen exotischer das Ganze wird.
Und exotischer deswegen, weil da vornehmlich Gewürze Verwendung finden, die auch innerlich wärmen oder gerade weil es auch unter Umständen eine leichte Küche ist und du gar nicht Bock hast auf was so Schweres im Winter.
Also beides auf jeden Fall. Das eine ist erstmal klar, so nach der Weihnachtszeit habe ich schon gemerkt, so dass ich danach so auch so gerne so ein bisschen was anderes wieder zu mir nehme. Das ist das eine. Dann gerne auch Gerichte, die so ein bisschen schärfer gewürzt sind. Aber ich finde auch toll so Gerichte, die halt mit Limone sind, Koriander und so weiter, die schon so ein bisschen
fruchtiger sind.
Ja, so fruchtiger, so einen kleinen sommerlichen Touch geben. Ne?
Ja, verstehe.
Also
ja,
ich habe es gerne so.
Um dem Winterblues entgegenzuwirken.
Ja, genau, um dem Winterblues entgegenzuwirken, also so antizyklisch sozusagen zu kochen.
Ja, aber ne? ich finde ich richtig. Ist bei mir, sagen wir zumindest ähnlich. Also ich bemühe mich schon sehr danach, saisonal zu kochen. Das war auch nicht immer so. Das wird jetzt erst immer mehr. Ne? Hat auch was mit dem Podcast übrigens zu tun und dass wir uns damit beschäftigen. Ne? Und wir haben ja in Folge 8 uns ausführlich über regionale Küche unterhalten und regional einzukaufen bedeutet ja immer auch saisonal einzukaufen. Also deswegen gehe ich zum Beispiel jetzt im Winter tatsächlich her und es gibt bei uns ganz eindeutig mehr die Wintergemüse, als es das beispielsweise jetzt im Herbst oder Sommer tun würde, ne? Also Kohl und solche Sachen. Aber ich bemühe mich da auch wirklich komplett wegzugehen von irgendwelchen klassischen Zubereitungsarten, weil mir das auch einfach irgendwie zu schwer und zu mächtig und ehrlich gesagt auch nicht so ganz nach meinem Geschmack gewürzt ist.
Mhm.
Und orientiere mich da auch, ähnlich wie du, mehr so in so eine asiatische Richtung,
mhm, ja,
indische Richtung und so weiter.
Also wobei ich natürlich auch merke, dass es mir zur Winterzeit natürlich ein bisschen schwerer fällt, regional zu kochen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Natürlich werden wir auch gleich vielleicht hören, wenn wir das Interview mit Herzkamp starten. Bei mir sieht es natürlich schon ein bisschen mau aus in der Gemüsekiste. Ne? Also
Was liegt denn gerade drin? Erzähl mal. Vielleicht für die, die es nicht gehört haben, Billy macht solidarische Landwirtschaft.
Richtig,
das bedeutet also, erklärst du es bitte.
Ja, ich bin sozusagen Teil einer Bauernhofgemeinschaft und bezahle einen Beitrag und bekomme dafür ganz, ganz tolle Lebensmittel, also Gemüse, Brot, Eier. Aber im Winter ist es ein bisschen eingeschränkt, das Angebot, also bekomme ich auch weniger. Und im Sommer halt ein bisschen mehr.
Mhm. Ne? Und was ist gerade in der Kiste?
Was habe ich? Ich habe gestern noch abgeholt. Da gab es Kartoffeln, rote Beete, Grünkohl, natürlich ein Brot, ein Glas Joghurt und ein Chinakohl.
Ja gut, aber Kartoffeln und Chinakohl, das ist Lagerware aus dem Herbst, okay, aber Grünkohl, das ist nun mal das, was es jetzt im Winter eben frisch gibt. Und deswegen ist es in deiner Kiste.
Ja, natürlich. Ich meinte nur, dass das gerade im Winter ich so ein bisschen doch nochmal woanders schaue und dann doch mal eine Mango dazu nehme und eine Avocado dazu nehme.
Mhm, verstehe.
Ja, genau. Weil es natürlich in der Küche, über die wir jetzt gerade so ein bisschen gesprochen haben, also asiatisch und so weiter, auch häufiger verwendet wird. Ne?
Ja.
Und die Münsteraner Mango ist mir halt doch nicht entgegengekommen.
Bisher. Ne? Ja, also die habe ich auch noch nie gesehen.
Ja. Also eigentlich, klar, ich bin auch ein großer Regionalfan, aber ab und zu für manche Gerichte muss man doch so ein bisschen über den Tellerrand gucken und nochmal was anderes einkaufen.
Ja, verstehe. Sollen wir denn mal reinhören, was der liebe Günther Herzkamp, Biolandbauer aus dem westlichen Münsterland, so erzählt hat?
Gerne.
Ich war also vor 3 Tagen bei ihm und habe mit ihm ein Interview geführt, eben zum Thema Winterküche beziehungsweise zu gucken, was steht im Winter bei ihm in den Gewächshäusern beziehungsweise in den Beeten und was hat er in seinem Kühlraum beziehungsweise in seinen Lagerräumen. Also der Herd- und Ofen-Podcast wieder zu Gast auf dem Biolandhof von Günther Herzkamp in Havixbeck im westlichen Münsterland. Wir wollen uns heute unterhalten über Wintergemüse. Vielleicht zum Einstieg mal eben die Frage, Herr Herzkamp, wir haben schon 2 Feiertage gehabt im Winter, nämlich Weihnachten und Silvester. Gab es bei Ihnen Gemüse aus dem eigenen Anbau oder gehen Sie fremd zu diesen Feiertagen?
Nö, Feldsalat haben wir gegessen. Ansonsten ja, Gemüse direkt zu den Feiertagen.
Ja, aber Feldsalat ist doch gut. Also das ist ja auch typisch irgendwie zu Weihnachten, gibt es bei vielen Leuten. Ne?
Ja.
Okay, also zu den Wintergemüsen. Ne? Aus Verbrauchersicht würde ich mal sagen, kann man vielleicht 2 Kategorien unterscheiden. Das eine irgendwie die Gemüse, die tatsächlich im Winter frisch geerntet werden können und zum anderen das, was Lagerware ist. Genau. Ne? Wenn wir vielleicht erstmal zu der Lagerware kommen, was ist das, was vielleicht schon jetzt vor dem Winter geerntet wurde, aber gerade im Kühlhaus liegt? Also ich könnte mir denken zum Beispiel, dass Sie noch ganz viele Kürbisse haben aus dem Herbst.
Kürbisse schon, aber die liegen nicht im Kühlraum. Weil Kürbisse ist da die optimale Temperatur so um die 12 bis 15 Grad.
Also dann nehme ich das mit dem Kühlhaus zurück, sondern sage, also was gibt es gerade Gelagertes?
Ja, nee, also Hokkaido haben wir noch da und ansonsten im Kühlraum ist Weißkohl. Rotkohl haben wir jetzt, sind wir durch. Meistens ist bei Rotkohl der Hauptanteil, ich schätze mal so 60-70% wird nur vor Weihnachten verkauft. Mhm. Und dann ein kleiner Teil wird nach Weihnachten oder auch so. Rotkohl läuft normal nicht gut. Aber zu Weihnachten ist er der Renner. Ne? Und ja, jetzt dieses Jahr ist ein bisschen mehr gewesen und dann der ist jetzt schon dadurch. Und ansonsten haben wir noch rote Beete, Steckrüben, schwarzen Rettich, Chinakohl ist noch drin, Goldballrübchen. Oder ja, andere Teltor oder ja, so Art Teltor-Rübchen haben wir auch da noch.
Was so mit Möhren und solchen Sachen?
Möhren könnte man auch gut lagern, aber die kaufen wir zu. Die haben wir nicht selber. Also ja, machen wir nicht selber im Angebot. Okay.
Ja. Das wäre Kategorie 1. Das sind die Sachen, die vorm Winter geerntet werden. Was ist jetzt frisch in den Beeten? Also was können Sie frisch ernten?
Frisch ist Feldsalat, haben wir noch jede Menge. Spinat hatten wir bislang noch gehabt, aber der ist jetzt im Treibhaus einmal durchgeerntet. Einige Gärtner schneiden den komplett bis unten unterm Keimblatt sozusagen ab, dass das eine ganze Rosette ist, wie ein Feldsalat, und der kommt nicht wieder. Aber wir schneiden den übers Herz und dann wächst das Herz im Winter nochmal aus und dann kann man den nachher Ende Januar, Mitte Januar oder so nochmal wieder ernten.
Das heißt, es sind tatsächlich frisch nur noch der Spinat und die Salate?
Nee, draußen haben wir noch Porree, ist jede Menge, Grünkohl, Toskanakohl haben wir noch oder Schwarzkohl nennt er sich. Wirsing haben wir noch.
Wirsing, unheimlich Vitamin C-reich, habe ich also gelernt. Ne? Wer sich einen Wirsing-Eintopf macht, der kommt gut durch die Erkältungssaison. Ne? Trotzdem nochmal ganz kurz zum Salat. Wer unser letztes Interview nicht gehört hat, der weiß es nämlich vielleicht nicht. Können Sie nochmal erklären, was das Besondere am Feldsalat ist? Da scheint es ja so zu sein, dass der jetzt im Winter gar nicht mehr wächst.
Das ist nicht nur bei Feldsalat, an wo sich auch Wirsing und Porree, der Hauptwachstums Schub ist im Herbst noch und im Winter steht eigentlich alles relativ, je nach Temperatur, relativ still. Ne? Und also es wächst, ja, es steht einfach nur, ne? Und man kann dann ernten und dieses Wintergemüse verfriert aber nicht, ne? Aber großartig, dass da Wachstumsschübe sind, kann man nicht sagen. Also das ist bei Feldsalat auch. Wir haben jetzt den meisten Feldsalat, der jetzt im Treibhaus steht, der ist eigentlich fertig jetzt. Ne? Also man könnte den jetzt ernten, aber weil das jetzt nicht großartig schnell wächst, kann man da ohne weiteres noch bis Mitte Februar oder so von ernten.
Jetzt ist ja Kohl, gilt ja als das typische Wintergemüse, aber wir haben ja zum Beispiel, also es gibt ja unterschiedliche Kohlsorten und zwei, die ja sehr beliebt sind, sind zum Beispiel Brokkoli und Blumenkohl. Die haben aber gerade nicht Saison. Meine Vermutung ist, dass die gerade deswegen nicht Saison haben, weil man da ja schon zur Blütezeit ernten muss, ne? Weil das, was man ja isst, ist die Blüte. Ist das richtig? Also sind das die Unterschiede hauptsächlich?
Die sind nicht frostsicher, ne? Also Grünkohl, der kann ohne weiteres mal eine Nacht minus 10 Grad haben, ne? Passiert nichts dran, ne? Auch Wirsing kann auch ein paar Grad minus haben. Ein Blumenkohl oder so, der wäre bei 5 Grad minus, ist der hin, ne?
Sprich, diese beiden Sorten, die ich gerade genannt habe, Brokkoli, Blumenkohl, die sind also nicht frosthart. Alle anderen Kohlsorten aber wohl?
Weißkohl, Rotkohl auch nicht. Ne?
Deswegen wird der gelagert.
Ja, und Weißkohl, Rotkohl kann man auch super lagern. Ne? Das ist ohne weiteres 4 Monate möglich im Kühlraum.
Okay, dann gehen wir einen Schritt weiter und geben einen kleinen Ausblick. Jetzt im Winter, was bereiten Sie schon vor, dass Sie es dann im Frühjahr den Leuten anbieten können?
Ende Januar fangen wir an, diese ersten Aussaaten zu machen. Kopfsalate, Sorten, Kohlrabi und Spitzkohl und sowas, wird alles als Pflanze dann ausgesät und im Treibhaus hingestellt und dann kann man das Mitte März draußen auspflanzen. Und natürlich wird auch dann im Frühjahr so Radieschen, die werden direkt gesät im Treibhaus. Radieschen und Stielmus sehen wir auch teilweise direkt, Dill und so, Spinat, dann der frühe Satzspinat wird dann auch im Treibhaus der Frühe wieder gemacht. Dieser überwinterte Spinat, der ist natürlich noch ein bisschen früher und das geht so praktisch übergehend. Ne? Also jetzt fangen wir wieder so Mitte Januar, Ende Januar fangen wir an, den überwinterten Spinat, der jetzt ja hier steht, da ernten wir dann und dann, wenn der alles verkauft ist oder so, dann fängt meistens übergehend dann schon der Junge an.
Ne? Okay, letzte Frage vielleicht zu diesem Themenkomplex. Wir haben es gerade schon angedeutet, Sie sind ein Biolandhof, das heißt strenge Richtlinien, auch was zum Beispiel Schädlingsbekämpfung angeht. Wie ist es im Winter mit Schädlingen? Gibt es überhaupt welche oder ist denen zu kalt?
Es gibt schon wo. Wir haben Zikaden, da haben wir sehr viel Probleme immer mit, weil wir ja auch so ein vielseitiger Betrieb sind. Wir haben nicht irgendwie, dass wir ein Treibhaus komplett irgendwie mit Spinat, das andere Treibhaus komplett mit Paprika oder so, ne? Sondern wir haben nur drei Häuser. Da ist zum Beispiel ein Viertel ist mit Paprika. Da sind Meisterzikaden ohne Ende im Sommer drauf. Und gleichzeitig wird dann daneben, in dem gleichen Treibhaus, wird Spinat oder Feldsalat, wird da hingepflanzt und dann gehen die Zikaden von den Paprika natürlich auf den Feldsalat und Spinat. Dann werden die Paprika im Dezember kommen dann weg, aber die Zikaden sind dann auf dem Spinat drauf. Und dann im Frühjahr ist es wieder umgekehrt. Dann hat man da noch den Spinat und so stehen und dann gehen die wieder auf die Paprika drauf oder auf die Gurken oder so. Ne? Das ist das Riesenproblem, was wir haben. Schön wäre, wenn man richtig einzelne Häuser mit einer Kultur drin hätte. Das wird dann praktisch abgeerntet. Man kann die zeitlich einfach 2 Wochen leer halten. Dann sind keine Schädlinge mehr da und dann kann man wieder neu anfangen. Ne? Ist 1000-mal besser, ne? Aber teurer, ne? Und aufwendiger. Ne?
Total interessant wieder und auch jetzt wieder einiges gelernt. Ne? Also total. Auf jeden Fall.
Wir können mal ganz kurz zusammenfassen. Einfach nur, was die einzelnen Produktgruppen angeht. Lagerware im Moment sind die Kürbisse, verschiedene Kohlsorten, nämlich alle die, die nicht winterhart sind, also Weißkohl, Rotkohl, Chinakohl. Und das ganze Wurzelgemüse ist alles Lagerware, wird schon im Herbst geerntet. Rote Beete, Steckrüben, Goldballrüben, Möhren, schwarzer Rettich hat er aufgezählt. Und das, was es jetzt frisch gibt, sind eben die winterharten Kohlsorten, also Wirsing, Grünkohl und außerdem Feldsalat, Spinat, Porree.
Und Ende Januar geht es da wieder los mit dem
Ende Januar geht es los mit der Pflanzerei, ne, genau. Beziehungsweise Aussäerei. Und da hat er ja gesagt, dass es ein paar Gemüse gibt, die er im Treibhaus vorzieht, bis er sie dann als Pflanzen raussetzen kann in die Beete. Und dass es andere Sachen gibt, wie zum Beispiel Radieschen oder Stielmus, die bleiben die ganze Zeit im Treibhaus.
Genau. Ja. Ich habe ihn auch so verstanden, dass er, du hast mir eine Frage von mir jetzt schon beantwortet, Ende Januar erstmal wirklich nur als vorgezogene Pflanze tatsächlich ja, aussät, auspflanzt, pflanzt. Ja, ne? Ja. Das macht er auch selber.
Das kauft
das nicht ein. Ja,
ja. Genau. Also er hat mir hinterher im Nachhinein, nachdem das Mikrofon schon aus war, gesagt, dass es auch, glaube ich, ein paar Sachen gibt, die er tatsächlich als kleine Pflanze zukauft. Aber das scheint mir doch recht wenig zu sein. Ich habe mir auch nicht gemerkt, was jetzt im Einzelnen. Aber ansonsten viel Setter selbst, selbstverständlich. War übrigens ein toller Anblick. Wir haben das Interview geführt vor dem Beet mit Feldsalat im Treibhaus.
Ja.
Und das war klasse. Ne? Also eine Riesenfläche nur mit Salat. Alles ganz frisch. Herrlich.
Ja, schön.
Das war gut. Okay. Und was machen wir jetzt daraus? Weißkohl hat er angesprochen und ich könnte vorstellen, ein Weißkohl-Curry aus Sri Lanka, was es bei mir erst vor ein paar Tagen gab und was ich wirklich ganz, ganz köstlich finde. Weißkohl, vielleicht nur noch mal ganz kurz dazu, das habe ich nämlich gelesen und es erschließt sich mir nicht so hundertprozentig, ist also eine alte Kulturpflanze. Und wenn man die sich kulturgeschichtlich anguckt, geht sie wie alle Kohlsorten aus irgendeinem wilden Kohl hervor. Aber beim Weißkohl scheint es so gewesen zu sein, dass er wie alle möglichen nicht winterharten Kohlsorten von den alten Römern erstmal irgendwie kultiviert wurde, auch nach Kleinasien irgendwie einen Weg genommen hat, also heutige Türkei. Und dann haben die Kelten, keltische Völker, die ja also aus dem nördlichen Großbritannien, Irland und so weiter kommen, auf ihren Raubzügen, die dann irgendwie 700 Jahre vor Christus mitgebracht in den hohen Norden, weil sie, so habe ich es gelesen, das auch bei ihren klimatischen Bedingungen gut anbauen konnten und das sehr nahrhaft war. Was ich daran nicht verstehe, ist, dass wir ja gerade von Günther Herzkamp gelernt haben, dass der Weißkohl eben nicht winterhart ist und deswegen schon im Herbst geerntet werden muss.
Genau, wo aber gut vielleicht lagerfähig ist, aber nicht die niedrigen Temperaturen gut aushält.
Aber vielleicht hast du damit ja auch die Antwort gerade schon gegeben, nämlich die Lagerfähigkeit. Warum sollten die nicht wissen, wie man sowas lagert? Ne? Meine Oma hat mir immer schon noch davon erzählt, dass sie eine sogenannte Miete im Garten hat. Sagt dir das was?
Ja.
Also ein flach ausgebuddeltes Loch, was mit Stroh ausgelegt wird, Gemüse rein und Stroh wieder drauf. Und das reicht, um Sachen im Winter halten zu können, sodass sie also nicht vergehen in Zeiten, als es noch keine Kühlschränke gab oder Gefriertruhen.
Ja.
Ja, und vielleicht haben die sich ja einer ähnlichen Methode bedient. Ich würde mir wünschen, dass es unter unseren Hörern einen Kulturhistoriker oder eine Kulturhistorikerin gibt, die uns eine ausführliche E-Mail schreibt zur Lagerung von Weißkohl bei den Kelten. Also, Weißkohl-Curry aus Sri Lanka. Wie macht man's? Ich nehme, für 2 Personen reicht ein halber Weißkohl, da wird der Strunk rausgeschnitten und anschließend die Blätter in kleine Stückchen. Dann erhitzt man einfach Kokosöl am besten in einem Topf, tut klein geschnittene Zwiebeln und Knoblauch dazu und gerne auch schon mal Senfsamen. Schwarze Senfsamen, die fangen dann durch die Hitze an, so leicht aufzuplatzen. Dann wartet man so ein bisschen, bis das passiert ist und die Zwiebeln und der Knoblauch irgendwie so leicht glasig geworden sind.
Wo kaufst du Senfsamen?
Im Bioladen.
Im Bioladen.
Mhm. Im Bioladen, ja. Es gibt zum Beispiel den Hersteller Sonnentor, mhm, der schöne schwarze Senfsamen anbietet. Sollte man keine kriegen, nicht alle Bioläden führen die, weil es ja schon ein spezielleres Gewürz ist. Mhm. Internet ist natürlich immer eine gute Quelle.
Ich meine, ich habe das auch schon mal im Asialaden gesehen,
ja,
aber nicht in Bioqualität. Wenn dir das dann wichtig ist, dann...
Ja, bei Gewürzen ist mir nicht. Bioqualität nur mal ganz nebenbei immer sehr wichtig, weil ich immer Angst habe bei Gewürzen, die dann aus Fernost kommen oder sowas, dass sie mit Schwermetallen oder sonst was belastet sind.
Ja.
Okay, also wie gesagt, Zwiebeln, Knoblauch und Senfsamen werden im heißen Fett kurzglasig gedünstet. Senfsamen springen auf und dann kommt eben eine ganze Rutsche Gewürze dazu. Ich lese die mal gerade aus dem Rezept vor, weil das ist wirklich zu viel, um es auswendig auch zu sagen. Also, Sambar Oleg oder ein bisschen kleingeschnittene Chili, Garam Masala, gemahlenes Kumin, gemahlener Koriander, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, Kurkuma, Zimt und Curryblätter. Mhm. Wer hat? Mhm. Ich finde Curryblätter toll, mag die nicht so gerne mitessen, aber ich finde, die geben tollen Geschmack. Wer keine hat, lässt sie halt weg.
Frische oder getrocknete?
Ist getrocknete. Egal.
Getrocknete.
Ja. Mhm. Ja. Die Gewürze müssen dann auch in dieser Fett-Zwiebel-Knoblauch-Mischung 1 bis 2 Minuten anrösten, dass sich so richtig die Aromen entfalten. Und dann kommt eigentlich schon der geschnittene Weißkohl dazu. Mhm. Ich gebe dann Kokosraspeln noch darüber, denn es soll ein Weißkohl Kokoscurry werden.
Gibst du die Kokosraspeln sofort mit rein oder erst, wenn du den...
Nee, ich rühre den Weißkohl kurz unter, ne?
Ja.
Und dann kommen die Kokosraspeln dazu. Dann muss das so 3-4 Minuten vorgaren.
Mhm.
Und dann gibt man tatsächlich zum einen Flüssigkeit dazu. In meinem Fall Kokosmilch, Zitronensaft und irgendwas zum Süßen. Ich nehme gerne Ahornsirup.
Mhm.
Agavendicksaft kann man nehmen, auch wenn ich den nicht so toll finde.
Mhm.
Kokosblütenzucker, Kokosblütensirup oder wer all das nicht hat, ey, nimmt einfach einen halben Teelöffel Industriezucker, ist auch kein Problem.
Warte kurz, eine Sache. Warum findest du den Agavendicksaft nicht so gut? Weil man hört ja seit 5 oder vielleicht auch schon seit 6, 7 Jahren immer wieder in vegetarischen Rezepten liest man darüber, dass das Süßungsmittel ist.
Ja, als Honigersatz, ne? Weil Veganer ja kein Honig essen.
Mhm.
Aber ich glaube, als Zucker selber ist Agavendicksaft nicht so toll, weil der Fructosegehalt sehr hoch ist. Und das bedeutet, dass Agavendicksaft von allen Zuckern den niedrigsten glykämischen Index hat. Das bedeutet, dass zur Verarbeitung von Agavendicksaft vom Körper wenig Insulin ausgeschüttet wird und damit nicht so schnell ein Sättigungsgefühl eintritt. Ganz schlimm ist das ja bei diesem ekelhaften Glucose-Fructose-Sirup, also Maiszucker aus den USA. Medizinisch kriege ich das nicht so ganz auf die Kette, ne? Aber der wird ja, glaube ich, vollkommen insulinunabhängig verstoffwechselt. Das bedeutet, man hat gar kein Sättigungsgefühl. Und deswegen kannst du essen, ne?
Ist natürlich für manche Ketten und Anbieter auch ganz vorteilhaft.
Absolut.
Ne?
Und vor allem ist es günstig.
Ja.
Ne? Bei Agavendicksaft kommt noch ein zweites Problem dazu, dass, glaube ich, da große Flächen gerodet werden für wo der angebaut wird, Mexiko oder so, und riesige Monokulturen entstehen, was ökologisch einfach auch problematisch ist.
Ist also keine geschmackliche Sache?
Nö.
Sondern, genau, wegen dem, was du gerade genannt hast,
ja,
kann ich das, wenn dem so ist, kann ich das auch voll nachvollziehen,
ja,
klar.
Ja. Also deswegen, wir nehmen zum Beispiel immer Kokosblütenzucker, oder, wenn wir es regionaler halten wollen, Birkenzucker.
Mhm, ja.
Keine Ahnung. Ist aber einfach so, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass eine besser ist als das andere oder irgendwas. Ich glaube, dass sich das alles nicht viel tut und im Grunde vollkommen egal ist. Das ist mehr so eine Gewohnheit.
Ja, okay.
Von
klar.
Uns, ne?
Ja. Erzähl bitte weiter.
Ja, klar. Also, was habe ich gesagt? Zu dem Weißkohl werden also die Flüssigkeiten gegeben. In meinem Fall Zitronensaft, Kokosmilch und eben das Süßungsmittel. Und dann muss das einfach Viertelstündchen im Topf köcheln.
Mhm.
In der Zeit, das habe ich gerade noch vergessen, wird Reis aufgesetzt, ne, damit ich dieses Kokos-Weißkohl-Curry hinterher mit Reis servieren kann.
In unserem Reiskocher natürlich.
Ja.
Unsere allererste Podcast-Folge.
Absolut.
Thema Reis.
Ja. Und ich habe es tatsächlich auch, als ich es gemacht habe, mit dem Reiskocher gemacht.
Ja.
Nach einer Viertelstunde ist das Ganze im Grunde servierfertig. Dann kann man es noch mit ein bisschen Salz abschmecken. Aber das war's schon. Also ich finde, es ist eine sehr einfache Zubereitung. Das Schwerste oder Aufwendigste ist im Grunde, sich die ganzen Gewürze zusammenzusammeln. Wirklich jetzt. Weil ansonsten geht das rucki-zucki, ne? Strunk rausschneiden aus dem Kohl, kleinschnippeln, Zwiebeln, Knoblauch andünsten, Kohl rein, Gewürze rein, umrühren, Flüssigkeit drauf, Viertelstunde warten, fertig.
Ja, klasse.
Ne?
Super.
So ungefähr ist es. Ja, und schmeckt ganz hervorragend und ist eben eine tolle Variante, Weißkohl als typisches Wintergemüse zuzubereiten. Wärmt schön durch diese ganzen Gewürze und hat seinen Ursprung in Sri Lanka.
Und bereitest du das Ganze eher ein bisschen schärfer zu oder bist du da ziehst du eine mildere Variante vor?
Ehrlich gesagt, ist das tagesformabhängig. Mal mehr, mal weniger Chili rein, mal mehr, mal weniger Pfeffer rein. Aber also hätte ich jetzt keine Präferenz so grundsätzlich.
Also für mich hat es sich gut an. Ich habe tatsächlich natürlich auch öfter mal Kohl bei mir in der Kiste, in der Gemüsekiste. Und jetzt weiß ich wieder eine neue Variante, was damit anzufangen. Also klasse.
Klar. Das Rezept gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. herdundofen-podcast.de/10 So, wir sind weiter beim Thema Winterküche. Und du, Billy, hast uns natürlich auch was mitgebracht. Was du dir im Winter gerne zubereitest, um dein Herz und deinen Magen und den deiner Frau zu erfreuen.
Ich muss gerade wirklich ein bisschen schmunzeln, weil du sagst Winterküche und alles, was wir hier erzählen, hört sich erstmal so gar nicht sofort so nach Winterküche wirklich an, ne? Aber es ist halt nicht, wir wollen ja nicht unbedingt das Klassische machen und vorstellen, sondern das, was wir beide wirklich kochen, im Winter wirklich zubereiten.
Ey, absolut. Ja? Und außerdem, wenn wir immer propagieren, dass uns regionale Produkte wichtig sind, und mir persönlich sind sie das auch, dann ist das, was ich gerade irgendwie vorgestellt habe mit Weißkohl, was ein Wintergemüse ist, doch auch gehört zur Winterküche.
Ja,
aber
klar.
Ich bereite es nicht auf deutsche Art und Weise zu, das ist, was du meinst.
Das ist, was ich meine. Und ich muss jetzt leider sagen, mea culpa, ich gehe jetzt ganz vom Regionalen weg. Weil ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Zutat von dem, was ich mache, hier aus der Gegend kommt. Tatsächlich.
Gucken wir mal, ob uns was ausfällt. Wir machen eine Challenge draus. Ja. Finde die regionale Zutat bei Billy.
Genau. Also ich habe jetzt in diesem Winter schon öfters ein Ceviche gemacht. Sagt dir das irgendwas, Peter, schon mal gehört?
Ich habe es tatsächlich bei dir kennengelernt, aber ich glaube, wenn man wie ich kein Fleisch isst, ist es erstmal nicht so das Primäre, womit man sich beschäftigt, oder?
Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen, kann ich auch nachvollziehen. Vielleicht wird sich das aber ändern, wenn wir gleich mal einmal drüber gesprochen haben.
Okay,
ich glaube, dass sich diese Art echt auch total gut eignet, um vegetarisch zu kochen oder ja, zu kochen, zuzubereiten.
Es ist ein Fischgericht. Das heißt, für den Vegetarier würdest du den Fisch durch irgendwas ersetzen, weglassen oder sonst was.
Genau.
Bin gespannt, was du gleich erzählst.
Auf jeden Fall. Also es ist ein peruanisches Gericht. Manche sagen auch, es ist das peruanische Nationalgericht.
Ja.
Es gibt unglaublich viele Rezepte dazu und ich habe das kennengelernt durch meine Frau, die früher so in Münster auch in der lateinamerikanischen Szene unterwegs war und da ein paar Gerichte auch da kennengelernt hat, unter anderem auch das Ceviche. Und das ist auch das einzige Gericht, mit dem ich mal einen Bekannten, der tatsächlich eine Zeit lang, Namen lasse ich jetzt mal weg, als Fernsehkoch unterwegs war, dem ich mal eine Neuigkeit vorstellen konnte. Weil das kannte er noch nicht. Das ist auch schon 10 Jahre her. Und da haben wir so am Telefon gesprochen. Der war gerade unterwegs zu irgendeiner Aufnahme nach Hamburg. Und er war im Auto und ich am Telefon zu Hause. Und dann habe ich ihm vom Ceviche erzählt. Und das allererste Mal, dass er nicht mir was erzählt hat, sondern ich ihm was erzählen konnte, kannte er noch nicht und hat es dann auch irgendwann mal zubereitet in einer seiner nächsten Sendung.
Ah, und du warst dran schuld, cool.
Und ich war dran schuld, genau. Und eine andere ganz nette Begebenheit, wir haben es auch schon wieder länger her, haben meine Frau und ich einen Peruaner in Münster getroffen und der hat gerade ein Restaurant aufgemacht und dann gesagt, dass seine Mutter in der Küche ist und die macht das beste Ceviche überhaupt und wir sollten unbedingt mal vorbeikommen. Und haben wir dann auch gemacht und das war auch total nett. Aber für mich zum Beispiel war das eine totale Herausforderung. Weil für mich wird es wirklich Fischstücke in Essig. So kam mir das vor. Also so total sauer.
Ne? Okay. Vielleicht müssen wir einmal, wenn du es mir gestattest, ganz kurz einhaken, weil du hast immer noch nicht erklärt, was Ceviche eigentlich ist.
Richtig, genau.
Deswegen, es könnte ja jetzt auch Fischstücke in Essig sein.
Ja, was ist Ceviche? Also ich sag mal, im Grunde genommen basiert es immer auf Fisch, der nicht gebraten oder gekocht wird, sondern in Limonensaft eingelegt wird für eine gewisse Zeit.
Roher Fisch.
Roher Fisch, genau. Ja. Ich nehme dazu gerne zum Beispiel Dorade oder Heilbutt. Diese beiden sind ganz gut geeignet. Das sind weißfleischige Fische, die aber ein festes Fischfleisch haben.
Alter, nicht so einfach. Der ist gut. Die ein festes Fischfleisch haben.
Ey, ja.
Die neue Entwicklung von Zungenbrechern.
Genau. So, weil das Ganze wird wie so eine Art Salat zubereitet. Man mixt es auch nachher so ein bisschen durch Und da würden die ganz weichen Fischfleischsorten halt ziemlich kaputt gehen, da sieht es nicht so gut aus.
Ne? Verstehe, und das ist eben bei Dorade zum Beispiel nicht
gegeben. Genau, ein Halbhut kann ich auch empfehlen. So, und der wird halt nicht gebraten oder gekocht, sondern der wird in Limonensaft eingelegt. So, ich mache das dann in so einem kleinen Beutelchen oder so einer kleinen Schale. Halbe Stunde reicht das schon.
Ja.
Dazu packe ich manchmal noch ein bisschen Olivenöl. Und dann wird er im Kühlschrank, in den Kühlschrank gestellt und dadurch gart er sozusagen. Also ich bin jetzt ja kein Chemiker, aber da passiert so ein ähnlicher Prozess wie beim Kochen. Ne? Eiweiß zersetzt sich
durch den Zitronensaft.
Durch den Zitronensaft oder
Limonensaft. Limettensaft, ja.
Oder Limettensaft, genau. Ne? Das ist, eigentlich ist es dann kein roher Fisch mehr. Er ist nur auf eine andere Art und Weise gegart.
Ne? Die Eiweiße zersetzen sich.
Ja. Ja. Genau, das ist das Grundsätzliche. Und dann kommen noch Sachen dazu. Ne? Also verschiedene Zutaten. Und wie ich das immer mache, es gibt wirklich eine ganze Menge Rezepte, ist halt, dass ich das vermische mit Frühlingszwiebeln, auch relativ viele Frühlingszwiebeln, die ich klein schneide. Mango ist dabei, Koriander, Avocado und Chilis. Ist auf jeden Fall auch eine gesunde Schärfe dabei.
Ja, verstehe.
Ich finde, das ist so ein super Geschmack. Also nicht alle Ceviche-Rezepte haben auch diesen süßen Aspekt dabei. Ich stehe da aber so ein bisschen drauf. Also wenn du halt dieses Saure hast von dem in Limettensaft eingelegten Fisch, ne, zusammen mit dem Koriander, Avocado, dann diese Süße von der Mango und das ist ein unglaublich geiles, wohlschmeckendes Essen oder ein Salat, was auch durch die Limone so einen frischen Kick hat und irgendwie, ja, so richtig, keine Ahnung, lateinamerikanisch oder fast karibisch irgendwie schon so rüberkommt, finde ich.
Ja, verstehe. Ne? Das heißt, nee, ich wollte im Grunde nur nochmal sicher gehen, wenn ich das also richtig verstanden habe, ist das tatsächlich deine Form des Ceviche eine Art fruchtiger Salat mit mariniertem Fisch?
Genau. Ne? So, und vegetarisch kann man das meiner Meinung nach auch total gut machen. Weil ich finde, dass ja manchmal so ein stark gesäuerter Fisch auch nicht mehr so einen unglaublich kräftigen Eigengeschmack hat. Und dadurch gibt es eine Variante, zum Beispiel ziemlich bekannt ist, dass man Champignons nimmt, die klein schneidet und die auch mit Limettensaft einlegt, weil die ganz gut auch diese Säure vom Limettensaft aufnehmen.
Ja.
Also eigentlich genauso verarbeitet wie den Fisch. Ne? Und was es auch gibt tatsächlich ist mit Tofu.
Ja, jetzt wollte ich gerade schon einhaken und sagen, ich bin so dankbar, dass du sagst Champignons und nicht Tofu, weil das wäre das, was ich als erstes jetzt im Kopf gehabt hätte. Als Fischersatz wird ja gerne mal so Seidentofu oder sonst was hergenommen.
Ja.
Mir ist das immer nicht so recht, aber egal, die Geschmäcker sind ja verschieden.
Und warum ist es denn nicht so recht?
Ja, weil ich Tofu als Ersatzprodukt, man hat halt einfach irgendeine Masse, in diesem Fall Sojabohnenkäse, die ja auch nach nichts schmeckt und die man halt irgendwie sich hinwürzt. Ich meine, gut, vielleicht muss ich das ein bisschen zurücknehmen, weil es ist ja, wie du sagst, der Fisch ist ja auch, verhält sich ja wahrscheinlich auch ähnlich. Wenn du sagst, der Fischgeschmack setzt sich gar nicht mehr so durch.
Ja, nicht so stark auf jeden Fall. Ne? Okay. Also, okay, ich kann verstehen, was du sagst. Ich bin totaler Tofu-Fan. Ich finde das auch super. Also Tofu auf verschiedenen, ich weiß, grundsätzlich, dass der Tofu selbst hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Geschmack. Aber ich finde, das ist gar nichts Negatives, dass ich etwas habe, was ich in verschiedene Richtungen bringen kann.
Nein, das finde ich grundsätzlich auch überhaupt
anbraten,
nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir aus zwei unterschiedlichen Richtungen uns dem Ganzen annähern. Deine Küche ist breit gefächert, weil du quasi einfach alles isst. Und ich esse ja kein Fleisch. Und ich bin deswegen, glaube ich, in meinem Kopf so darauf gepolt, dass wenn ich mich mit Leuten über die fleischlose Küche unterhalte, dann immer direkt der Tofu als das Fleischersatzprodukt Nummer 1 in den Ring geworfen wird. Und das nervt mich, weil meine vegetarische Küche funktioniert ein bisschen anders. Ich will gar keine Ersatzprodukte haben, sondern ich will einfach Gerichte zubereiten, die von sich aus schon vegetarisch sind.
Ja.
Also damit hat das vielleicht zu tun. Grundsätzlich ein Produkt zu haben, was erstmal gar nicht so einen starken Eigengeschmack hat und was mich sich entsprechend hinwürzt, ist natürlich was Tolles. Gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, also wie gesagt, Champignons geht ja auch. Ich finde, es muss halt etwas sein, was diese Limone gut aufnimmt und was aber auch so in diesem Ceviche, ich sag vielleicht auch mal Salat jetzt, so ein bisschen auch nicht ganz so weich ist, also ganz kleinen Biss noch hat. Ne? Weil ich sag mal, die Mango ist relativ weich, die Avocado ist ziemlich weich, ne? Und der Champignon ist auch so ein bisschen fester, weißt du? So ein bisschen so ja, erinnert mich so ein bisschen an Fisch, ne? Mhm. Und bei dem Tofu gibt's auch verschiedene Varianten, ne? Also man kann den Tofu wirklich so roh aufschneiden, in Würfel schneiden und dann säuern und dann dazu packen. Es gibt aber auch eine ganze Menge Rezepte, wo der Tofu mit Limonsaft vermischt wird und in den Backofen kommt, dass er noch so eine leichte große Oberfläche bekommt. Mhm. Ne? Oder manche braten ihn auch vorher an, würfeln den Tofu, vermischen ihn mit Limettensaft und braten ihn dann auch mal in der Pfanne ein bisschen an. Da gibt es also ganz verschiedene Varianten, wie man sozusagen den Fisch in diesem Rezept ersetzen kann.
Also klingt toll für mich. Was mich noch interessieren würde, geht jetzt weg von deinem Rezept, ist, du hast ja gesagt, es gibt noch verschiedene andere Arten, Ceviche zuzubereiten.
Ja.
Hast du ein, zwei Ideen, nur dass ich mal so eine Vorstellung kriege, was man noch machen kann?
Ja, schon. Also ich habe mir auch ein neues Buch zugelegt. Das heißt Andina, das Beste aus Perus Küche.
Also ein peruanisches Kochbuch.
Ein Kochbuch, genau. Ist auch sehr schön gemacht. Also der Einband ist so, du siehst das vielleicht hier, das sind so Fliesen, wie so Küchen- oder Wohnungsfliesen.
Hübsch, ja, sieht toll aus.
Diese bemalt sind, so sieht so ein bisschen peruanisch aus und ist auch so ein bisschen 3D, wenn man so mit der Hand drüber fasst.
Ja, verstehe. Strukturoberfläche.
Ja, ein schönes Buch. Mhm. Und was ich auch mag, ist, du siehst das hier, Peter, tatsächlich dann immer auf zwei Seiten ein Rezept.
Ja.
Und nicht noch total viele Geschichten drumherum und so weiter.
Sondern zum Punkt kommen.
Zum Punkt kommen, ne? Also ist wirklich ein schönes großes Bild. Und dann auf der rechten Seite das Bild und auf der linken Seite das Rezept.
So mag ich das auch am liebsten.
Ja, genau. Und der hat natürlich auch ein paar Ceviche-Rezepte hier drin. Und ich sag mal, das erste ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung, wie wir es gerade gesagt haben, mit Seebarsch. Ne? Mhm. Koriander ist auch dabei, Avocado ist auch dabei. Aber hier gibt es noch zerstoßene Pistazien und Korianderöl. Wir haben ein anderes Ceviche, das mit Riesengarnelen arbeitet. Da kommt dann Petersilie dazu, Estragon und auch Minze.
Bleibt es denn auch bei diesem zweiten Rezept trotzdem bei Mango und Frühlingszwiebeln und solchen Sachen? Also ist das eine Konstante?
Nee, die Avocado sehe ich als eine Konstante, aber das Mango ist zum Beispiel nicht dabei. Mhm. Oder die Mango ist nicht dabei. Mhm. Dann habe ich hier ein Ceviche, das zum Beispiel mit gekochten weißen Bohnen zubereitet wird.
Also sprich, wir haben wieder den marinierten Fisch, Avocado.
Nee, wir haben hier, ich sehe das gerade auch zum ersten Mal, Peter, das ist ein reines Bohnen-Ceviche.
Guck an. Darauf wollte ich hinaus. Okay, also was völlig anderes.
Genau, wir haben hier wirklich 500 Gramm gekochte weiße Bohnen, eine rote Zwiebel, Rocotto-Paprika, sagt mir jetzt gar nichts, kennst du das zufällig?
Nee, noch nie gehört.
Nein, also Paprika, Tomate, Koriander, Petersilie, Saft von 3 Bio-Zitronen, also dieses Saure ist, glaube ich, das ist immer die Konstante dabei.
Ja, damit wird ja vermutlich der Fisch mariniert, ne?
Wo wir hier keinen Fisch drin haben, in dem letzten Rezept.
Das heißt, war mir noch gar nicht bewusst. Okay, das heißt, das ist ein vegetarisches Ceviche, wo eben mit Bohnen gearbeitet
wird. Genau, gerade erst entdeckt, ne? Ist tatsächlich so, dass dieses Ceviche hier ist ein Bohnen-Ceviche, das komplett ohne Fleisch auskommt. Also wir haben einmal Tofu, als Ersatz. Mhm. Wir haben einmal Champignons als Ersatz. Mhm. Und wir gerade gesehen haben in diesem wunderschönen Buch hier auch weiße Bohnen.
Toll.
Ja.
Das finde ich klasse.
Also für mich ist es einfach, ich sag mal jetzt, bei dem Rezept, was ich gerade vorgestellt habe, diese Mischung süß, scharf, fruchtig, diese Zitronensäure oder Limonensäure, die da ist.
Ja. Ne?
Diese ganzen Komponenten, das ist so ein richtig, so ein frischer Kick, finde ich irgendwie.
Ja, und ich verstehe auch richtig gut, warum du Bock hast, dir das im Winter zuzubereiten. Weil es glücklich macht.
Ja, auf jeden Fall.
Ne, weil es einem gute Laune macht und vielleicht man sich an den Sommer zurückerinnert oder schon wieder drauf freut. Und das, finde ich, gilt sowieso für alles, was irgendwie, sag mal, zitrisch schmeckt.
Mhm.
Das bringt immer so Frische in die kalte Jahreszeit.
Ja. Also mir hat das Ceviche, wie gesagt, ich vergesse das dann auch mal wieder ein paar Jahre. Mhm. Dann kommt es mal wieder zu mir in die Küche. Aber jetzt hat mir das wieder so viel Spaß gemacht, dass ich es wirklich Heiligabend gemacht habe, dann Silvester schon wieder gemacht, ne? Und jetzt vor kurzem, um nochmal die vegetarische Variante auszuprobieren, als vegetarisches Ceviche gemacht.
Und hast du es vegetarisch gemacht mit Tofu oder mit Pilzen?
Champignons.
Mit Champignons.
Genau.
Und war gut?
Sehr gut, super.
Cool.
Ich fand es richtig klasse.
Dann fände ich auch da toll, wenn du beide Varianten mit Champignons und mit Fisch in die Shownotes packst.
Mach
Weil
ich
die Champignon-Variante, das probiere ich sofort aus.
Ja, mache ich gerne.
Klasse.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
So, wer jetzt richtig Appetit bekommen hat, den können wir auf jeden Fall nochmal verweisen auf die nächste Folge vom Herd- und Ofen-Podcast. Denn da widmen wir uns mit dem Grünkohl, einem besonderen Wintergemüse, nochmal im Speziellen. Und jetzt wechseln wir erstmal so ein bisschen das Thema weg vom Essen und gehen hin zu winterlichen Getränken. Und der Billy ist großer Freund, was wir hier im Herd- und Ofen-Podcast bisher noch nicht so viel besprochen haben, von guten Tees. Und was gibt's für eine schönere Jahreszeit als den Winter, um sich schöne Tees zuzubereiten? Und da hast du uns was mitgebracht. Dann lass krachen.
Genau, ich habe uns 3 Tees mitgebracht und ich habe jetzt mal auch versucht, interessante Tees mitzubringen, die man vielleicht, der Teekenner kennt sie natürlich, aber die vielleicht nicht jeder sofort kennt. Ne?
Also mich wirst du mit allem überraschen
kennen, Grey ich bin oder sonst
kein
was.
Teekenner.
Du bist kein Teekenner. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich ein Teekenner bin, aber...
Aber du beschäftigst dich damit.
Genau, ich trinke ganz gerne mal ein und wäre auch mal interessiert, tatsächlich mal mit dir zusammen über eine Podcast-Episode nachzudenken, die sich mit antialkoholischen Essensbegleitern beschäftigt.
Mhm.
Da könnte auch Tee eine Rolle spielen, so, ne? Weil ich finde, dass gute Tees auch ähnlich wie Wein beim Essen funktionieren können. Aber ist ein ganz anderes Thema.
Ja, mhm. Und du willst mir erzählen, du seist kein Teekenner.
Nein, ich bin wirklich kein Teekenner. Ne? Mhm. Ich finde nur die Idee, gute Tees zum Essen, die geschmacklich so ein bisschen harmonieren,
ja,
oder auch vielleicht einen Gegensatz bilden,
ja,
das finde ich nicht schlecht und dafür interessiere ich mich, aber oder sag mal, ich möchte mich bald dafür interessieren. Also ich bin da noch.
Setzt du dich gerade mit auseinander, genau, oder fängst, ne, an, da einzusteigen?
Ja, genau. Mhm. Also was ich heute mitgebracht habe, ich sag mal eben, was es ist. Es ist einmal ein Milky Oolong.
Okay. Oolong-Tee ist ein Grüntee.
Ist ein Grüntee, mhm, genau. Dann haben wir einen japanischen Buchweizentee.
Okay, klasse.
Und einen griechischen Bergtee da mal.
Okay.
Mit welchem möchtest du anfangen?
Ich bin gespannt. Mach in der Reihenfolge, wie du es gerade gesagt hast.
Ja, okay. Dann starte ich mit dem Milky Oolong.
Jawohl.
Ja, also der Name des Tees, 2 Bestandteile. Milky, Milch, ne?
Mhm.
Und Oolong weist halt darauf hin, dass es sich hier um diesen Grüntee handelt. Das ist ein Tee, der irgendwie zwischen Grüntee und schwarzem Tee ist.
Geschmacklich.
Vom Verarbeitungsprozess. Ne?
Interessant.
Also, mhm. Schwarzer Tee wird ja fermentiert,
mhm,
wird, glaube ich, irgendwie ausgebreitet, getrocknet, dann Druck ausgeübt auf den Tee. Dadurch tritt irgendwie so ein Zellsaft oder sowas, mhm, aus. Der oxidiert dann an der Luft.
Ja.
Dadurch verändert sich die Farbe, Gerbstoffgehalt und Koffein und so weiter. Weiß ich jetzt auch nicht ganz genau.
Aber das ist der Fermentationsprozess.
Genau, beim Grüntee ist das ja nicht so. Mhm. Fermentationsprozess wird irgendwie aufgehalten durch Wasserdampf. Ne? So, und der Oolong oder Oolong, mhm, der wird halt so ein bisschen fermentiert. Aber dann wird der Vorgang auch, dadurch, dass er gedämpft wird, unterbrochen.
Verstehe.
Fermentiert also nicht voll aus.
Mhm. Ne?
Und das Interessante ist, es ist also ein Oolong, aber es ist eben ein Milky Oolong. Und das liegt daran, dass der bei kochender Milch gedämpft wird.
Ah,
ja?
Hat also nichts damit zu tun, dass ich mir hinter Milch reinkippe?
Nein, nein, überhaupt gar nicht. Ne?
Okay.
Das heißt, wir haben einen Tee, der einen Grüntee, einen Oolong-Tee, der Fermentierungsprozess wird abgebrochen, aber eben dann über kochender Milch oder Milchwasser, mhm, wird er gedämpft.
Mhm.
Ne? Das heißt, wir haben keine Zusätze da drin, irgendwie Karamell oder sonst was. Und trotzdem schmeckt dieser Grüntee sahnig, vielleicht auch ein bisschen karamellig. Ich habe ja mal eine Tüte mitgebracht.
Ja.
Ja. Ist noch ganz frisch. Milky Oolong aus China.
Mhm.
Riech mal bitte dran.
Jetzt bin ich gespannt.
Mhm. Herrlich, oder?
Alter,
finde ich
total geil. Als ich die Tüte noch so 10 cm, mhm, von meiner Nase weg hatte und sie gerade genommen habe, da kam mir so der Duft von Sahnebonbons und Werthers, ja, Echtem,
genau,
entgegen. Aber sobald ich meine Nase, ja, tiefer reingebe, hat man tatsächlich das, was ich mit einem, wie soll ich mal sagen, süßeren, aber doch tatsächlich Schwarztee oder sowas verbinden würde,
mhm,
und auch wieder so eine Note von wie Pfeifentabak riecht,
mhm,
also, finde ich, ist da drin, ne? Herrlich.
Und man glaubt doch nicht, dass dort keine Aromazusätze drin sind, oder?
Nein, gar nicht. Das riecht auch so stark,
mhm,
ne, dass, ja, man denken würde, da wurde ja auf jeden Fall artifiziell nachgeholfen.
Ja.
Aber du sagst,
genau,
das ist nicht der Fall.
Ja, ne? Auf jeden Fall glaube ich das tatsächlich nicht. Ich kaufe mir immer in einem Teefachgeschäft hier in Münster.
Ja.
Und ja, finde, dass er sich echt ganz toll in der Tasse macht. Irgendwie auch wirklich so ein bisschen so zum Winter passt. Ne?
Ich finde das einen ganz tollen und ganz besonderen Geruch. Und ich habe noch eine Assoziation, mhm, gerade. Nämlich so wie der gerade riecht, hatte ich schon häufiger, dass ich in ein Teegeschäft gegangen bin und dann roch es in dem Teegeschäft genauso, wie was ich hier rieche. Ja. Und ich habe mir schon immer gewünscht, das würde ich gerne kaufen, wonach es hier jetzt gerade riecht. Aber damit hat man bei den Verkäufern natürlich keinen Erfolg, weil die ja ungefähr 500 Sorten rumstehen haben, ne?
Ja.
Und natürlich nicht wissen, was man von ihnen will. Ne?
Und was auch, ich hatte ja vorhin erzählt, Tee zum Essen. Ne?
Mhm.
Auch preislich passt der Vergleich zu einem guten Wein hier schon. Was schätzt du, was der Beutel kostet?
Ja, wenn mich jetzt so schon fragst.
100 Gramm.
Okay, 15 Euro.
17 Euro.
Ja, krass. Ja?
Mhm. Also ist schon eine Marke, ne? Für einen Tee, sag ich mal. Ne?
Ja, aber okay, ich meine, aber das würde ja darauf hindeuten, dass tatsächlich nicht mit artifiziellen Stoffen gearbeitet wurde, um da noch Aroma reinzubringen.
Ja, also das war der erste Tipp. Ich finde es ein super Tee. Muss auch sagen, dass wenn ich den zu Hause mal Gästen angeboten habe, ist eigentlich immer gut angekommen.
Sag noch was ganz kurz zur Zubereitung. Wie viel nimmt man, wie lange lässt man ziehen? Wie wird das gemacht?
Ja, ich mache tatsächlich die Menge, mache ich so ein bisschen nach Gefühl, ne? Weil ich auch verschiedene Kannen zu Hause habe, ne? Ziehen lasse ich den ungefähr immer so 2 Minuten.
Also sehr kurz, ist sehr ja interessant, kurz, also nicht 10 oder
genau.
Sowas.
Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und man sollte darauf achten, dass das Wasser nicht zu heiß ist. Würde so sagen, so um die 80 Grad ist eine gute Temperatur, weil es ist ja immer noch irgendwie ein Grüntee. Ne? Und ich habe zu Hause so einen Wasserkocher, den kann ich auf eine Temperatur einstellen. Hat man ihn jetzt nicht, kocht man einfach Wasser auf und lässt das, würde man sagen, 10 Minuten stehen, so ein bisschen abkühlen.
Verstehe.
Gießt den Tee dann damit auf, lässt den 2 Minuten ziehen und man kann den auch mehrmals aufgießen. Das ist auch ein Vorteil. Das gleicht das vielleicht auch wieder ein bisschen aus, dass der Tee relativ teuer ist.
Ja, okay. Mit dem mehrmals aufgießen finde ich auch nochmal einen super Tipp, weil das ist ja tatsächlich dann auch eine schöne Gelegenheit, es voll auszukosten, wenn man sich schon mal sowas gönnt.
Also ich glaube, der, den ich jetzt hier mitgebracht habe, der verträgt auf jeden Fall 3 Aufgüsse.
3 Aufgüsse?
Ja, okay. Tatsächlich.
Ja, und sag einem Nicht-Teekenner wie mir, 3 Aufgüsse bedeutet, würde man alle an einem Tag machen oder kannst du den auch 2 Tage stehen lassen? Wie sieht sowas aus?
Und das weiß ich wirklich nicht, Peter, weil das habe ich bisher tatsächlich noch nie gemacht. Ne? Ich habe immer ein Kännchen gemacht, wenn der dann ausgetrunken war, nochmal aufgegossen.
Also direkt hintereinander.
Genau, ich habe jetzt also noch nie gewartet, mal einen Tag oder 2, wie er sich dann fällt.
Ja, also klingt es für mich auch nach einem natürlichen Ablauf.
Genau, der trocknet ja dann zwischendurch aus.
Ja, genau.
Aber keine Ahnung, vielleicht geht das aus. Also ich muss auch mit in aller Vorsicht sagen, wirklich, ich bin vom Teekenner wirklich weit entfernt, bin ein bisschen interessiert, aber deswegen solche Fragen, das kann ich leider auch nicht genau sagen. Ja. Ne?
Du bist zu bescheiden.
Nein, nein, ist wirklich so. Weil ich weiß, gerade beim Tee, da muss man besonders vorsichtig sein. Das ist so wie beim Wein, weißt du? Wenn du mal dich ein bisschen damit beschäftigst und kannst 2, 3 Sachen dazu erzählen und hast dann so einen Podcast wie jetzt wir und dann sagt einer zu dir, du bist Weinkenner, dann gibt es da draußen auf jeden Fall eine ganze Menge Leute,
die viel, viel, viel mehr wissen als man selber.
Als man
absolut.
Selbst, ne?
Okay, verstehe,
also
was
ich bin
du
interessiert,
meinst.
Wirklich.
Alles
okay.
klar.
Zweiter Tee ist ein japanischer Buchweizentee. Finde ich auch ganz toll winterlich, aber auch im Sommer gut trinkbar, aber dann kalt, weil der schmeckt auch kalt hervorragend. Ich habe hier einen japanischen Buchweizentee mitgebracht. Es gibt auch viele chinesische Varianten. Keine Ahnung, ich finde den japanischen jetzt irgendwie ganz gut, finde auch, dass er eine ganz nette Verpackung hat hier so. Ne?
Ja.
Also so japanische Schriftzeichen drauf, man kann so ein bisschen in den Tee reingucken und es ist eine schöne Teetasse abgebildet.
Hast du den im japanischen Geschäft gekauft oder einfach in irgendeinem Asialaden?
Nein, in einem japanischen Geschäft gekauft, tatsächlich. Und das ist hier auch wirklich ein sehr hochwertiger Buchweizentee. Ich bitte dich auch hier mal dran zu riechen.
Bevor ich dran rieche, sag mir doch einmal, was ich jetzt hier also sehe, sind ja nicht mehr Teeblätter oder irgendwie sowas, sondern ich sehe so eine Art Granulat.
Ja, weil was du da hast, ist wirklich reines Buchweizen.
Okay.
Ja, also das sind Buchweizensamen, Granulat, wie du gesagt hast, die geröstet wurden. Das ist alles, was da drin ist.
Okay.
Ne? Riech mal bitte dran.
Ah, interessant.
Ne, so nussigen Charakter, oder?
Ja, total. Also wenn ich jetzt nur nach dem Riechen und wenn ich jetzt das Granulat nicht sehen würde, würde ich denken, da kommt jetzt gleich was aus der Tüte, was ich so snacken kann beim Fernsehen.
Also ich glaube auch, dass das auf jeden Fall auch essbar ist, das
riecht,
Ganze. Ne?
Riecht auch irgendwie holzig so ein bisschen, aber auch ganz toll, finde ich.
Ja, finde ich auch toll. Und wenn du den aufgießt, erstmal kann man den ganzen Tag über trinken. Auch abends kurz bevor du zu Bett gehst, weil dieser Tee hat überhaupt kein Koffein. Ne? Besteht ja auch nur aus Buchweizen im Endeffekt. Das finde ich schon mal ganz gut. Dann schmeckt der heiß genauso gut wie kalt, wobei ich ihn kalt natürlich als Kaltgetränk dann im Sommer vorziehe.
Ja.
Ne? Kann man machen. Und wenn du ihn aufgießt, er ist in der Tasse so richtig schön golden, hat so ein bisschen Röstaromen. Mich erinnert er auch an Mandeln, geröstete Nüsse so ein bisschen. Ne? Also auch ein ganz toller Tee, der so wirklich so wärmend ist, finde ich. Und auch so ein echtes Wohlgefühl erzeugt.
Ja, ne? Und das wollen wir im Winter natürlich haben.
Genau, finde ich auch. Und auch hier Zubereitungsart. Also ich würde auch sagen, 100 Grad müssten es auch nicht unbedingt sein, vielleicht so 90 Grad. Ich würde einen Esslöffel von dem Tee nehmen für eine große Tasse oder vielleicht 2 Esslöffel, wenn du ein Kännchen hast, sowas. Ne? Mhm. Ziehzeit vielleicht 1 Minute oder 2.
Ja.
Der kann eigentlich nicht überziehen, also nicht für meinen Geschmack.
Ja.
Ne? Er wird ein bisschen stärker, aber er wird nicht bitter oder sonst irgendwas. Und du kannst auch davon noch weitere Aufgüsse machen, bis halt für dich kein Geschmack mehr da ist. Ne?
Fantastisch. So.
Ich meine, der ist auch nicht ganz billig. Ich weiß nicht, was haben wir hier? 50 Gramm, glaube ich. Ne? Nee, das sind 100 Gramm. Aber 50 Gramm kosten schon 11 Euro. Diese 100 Gramm, die du vor mir siehst, würden 22 Euro kosten. Ist auch wieder nicht ganz...
Ja, aber es ist doch... Weißt du, es ist ja nicht jetzt ein Beutel Earl Grey aus dem Supermarkt.
Genau.
Sondern es ist was Besonderes, haben wir ja gerade schon gesagt.
Ja.
Und er rechtfertigt den Preis durch die gute Qualität. Und vielleicht auch ein bisschen dadurch, dass man ihn mehrmals aufgießen kann. Mhm. Ne? Und das ist doch was Schönes.
Genau.
Ich habe gerade noch so diese Assoziation nach diesem holzigen Geruch, so nach Kaminfeuer und so. Ne? Also das kann ich mir für den Winter auf jeden Fall auch gut vorstellen. Ich möchte dich fragen, ob du mir nicht davon ein Löffelchen hier
Absolut.
Lässt.
Absolut, machen wir gleich sofort. Ja klar.
Weil dann bereite ich mir den heute Abend
Können
noch
wir ja von allen Tees mal machen, einfach zum
Probieren. Ja, geil,
allen,
natürlich.
Vielleicht verstehst du auch, was ich vorhin meinte, jetzt wo du nochmal an dem Buchweizentee gerochen hast. Dass ich mir auch vorstellen kann, dass man wirklich auch solche Getränke, solche Tees ganz gut als Essensbegleiter nehmen kann.
Total. Ne? Also ich trinke sowieso sehr gerne, ohne mich jetzt auszukennen, ich trinke grundsätzlich gerne Tee zum Essen.
Mhm.
Wirklich jetzt.
Ja.
Also mache ich auch häufiger.
Ja.
Auch in Restaurants übrigens. Ich bestelle mir häufig Tees. Auch in asiatischen Restaurants zum Beispiel mache ich das häufiger. Also finde ich einfach gut.
Ja, cool. Kommen wir zum letzten Tee. Da lasse ich dich jetzt erstmal zuerst dran riechen.
Ja.
Und mal guckst, was du da so in der Nase hast.
Darf ich trotzdem nochmal sagen, griechischer Bergtee in Bio-Qualität.
Genau.
Das ist ganz interessant, finde ich, weil das ist jetzt noch so am ehesten ein Geruch, der mir vertraut ist. Ich sehe also jetzt mit meinem Auge einfach, wie soll ich mal sagen, eine getrocknete Kräutermischung. Blätter und Blüten.
Genau.
Riecht auch ganz lecker, aber wie gesagt, das ist noch das, was mir am ehesten vertraut ist. Ich habe viel so Heunoten in der Nase und es kommt auch so ein paar Anklänge von irgendwas Frischerem, was drin ist.
Also Minze vielleicht sogar
Minze
auch?
Minze könnte sein. Ja, ist irgendwas auch. Ölhaltiges drin? Irgendeine Ölsaat?
Das weiß ich jetzt nicht. Es ist auch keine Mischung tatsächlich. Es ist wirklich nur eine Pflanze.
Ah, okay. Nee, dann ist das, muss das was anderes sein.
Genau. Die Pflanze heißt, lass mich mal hier ablesen, Sideritis. Ja.
Das klingt für mich wie eine Hautkrankheit. Billy, jahrelang hatte ich Ruhe, aber jetzt ist meine Sideritis wieder ausgebrochen.
Ja. Wahrscheinlich kannst du die damit heilen mit dem Tee.
Ja.
Also es ist ein Kräutertee,
ja.
Griechischer Bergtee, auch griechisches Eisenkraut genannt.
Eisenkraut. Okay.
Sideritis, das wächst so ab 1000 Meter.
Ja.
Also muss schon so ein bisschen so in die Berge fahren da. Und der wird so als Gesundheitstee verkauft.
Ja.
Ne? Also, ich lese hier mal vor. Entzündungshemmend. Bei Alzheimer, Magen- und Darmschleimhaut, senkt den Bluthochdruck, wird antioxidativ, ist krebshemmend, bla bla bla. Mich interessiert das alles ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, aber so wird er beworben. Ich finde ihn geschmacklich sehr interessant und ich trinke ihn zum Beispiel auch gerne abends. Ja? Also du hast gerade gesagt, der Geruch erinnert dich noch so am meisten, glaube ich, an Tee oder an Kräutertee.
An Kräutertee. Ja, ich habe gesagt, das ist ein Geruch, der mir noch am ehesten bekannt ist den dreien, die wir jetzt gerade uns hier erschnüffeln.
Er hat aber auch einen ganz besonderen Geschmack in der Tasse, tatsächlich. Also ich habe da so ein bisschen eine leichte Süße, jetzt aber auch so ein paar kräftigere Noten, wenn man ihn ein bisschen länger ziehen lässt. Also hier darf man ruhig 10 Minuten ziehen lassen. Ein bisschen Süßholz, ich weiß nicht, ob du auch
Fenchel... Das habe ich gemeint.
Süßholz, Fenchel, Salbei gerochen hast vielleicht. Ne? Genau, also der ist vielleicht zum Essen jetzt nicht komplett geeignet als Essensbegleiter, sondern wirklich nur zum So-Trinken, weil er schon recht kräftig so daherkommt.
Ja.
Ne? Man kann den auch schön tatsächlich, finde ich, süßen. Honig, könnt ihr den auch ein bisschen würzen, also kannst ein bisschen Süßholz dazu tun. Zimt, Ingwer passt auch gut da rein. Ne? Da wird es so ein richtig schöner Abendtee und ich stehe einfach wirklich auf den. Also ich finde den auch wirklich klasse.
Super. Ne?
Das ist eigentlich der letzte. Also wie gesagt, diese ganzen Gesundheitsgeschichten finde ich jetzt nicht so interessant. Also der geht auch wirklich.
Du trinkst ihn nicht wegen der gesundheitlichen.
ADHS wirkt antidepressiv. Also eigentlich kann der alles.
Ja.
Ja. Und das glaube ich alles nicht, aber was er kann, ist ganz gut schmecken in der Tasse auf jeden Fall.
Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Eisenkraut, der Name sagt mir natürlich, was ein seit dem Altertum bekanntes Heilkraut ist. Also das muss man ja schon sagen.
Ja.
Und das scheint jetzt also eine griechische Variante davon zu sein, die erst ab 1000 Metern wächst.
Ab 1000 Metern. Ich habe auch gehört, dass er auch gerade gut ist, so ein bisschen schleimlösend, wenn du Erkältung hast und so weiter. Und da, ich glaube, du bist noch ganz klein wenig erkältet.
Ja, ich muss mich ständig räuspern.
Genau, wäre es vielleicht gut, wenn ich dir auch von diesem Tee noch eine Probe hier lasse.
Hey, ich würde mich so freuen. Ernsthaft jetzt, also den Milky Oolong würde ich morgen dann im Laufe des Tages trinken.
Mhm.
Aber auf die anderen beiden bin ich auf jeden Fall heiß, zumindest einen davon noch heute Abend mir zu Gemüte zu führen. Da hast du uns was Schönes gezeigt.
Ja, freut mich.
Toll, tolle Inspiration.
Peter.
Billy.
Eine Erkältung kommt 3 Tage, bleibt 3 Tage, geht 3 Tage.
Ich kenne das völlig anders. Ich kenne, kommt eine Woche, bleibt eine Woche, geht eine Woche.
So heißt es, ja. Genau. In welcher Phase befindest du dich gerade?
Ich würde sagen, so am Ende der 2. Woche, also der, wo sie bleibt, aber schon ein bisschen besser wird.
Ja.
Also, naja, ich habe immer noch so ein bisschen Halsschmerzen irgendwie, aber so ganz langsam verabschiedet es sich. Aber ich habe gedacht, ich kann nicht kneifen heute, weil du ja dich zu einer der letzten Folgen, ich weiß schon nicht mehr bei welcher, hier auch mit dick verschnupft hingesetzt hast, mit Schal umwickelt und
letzte
so.
Letzte oder vorletzte, genau.
Ja, und dann habe ich gedacht, ey, dann muss dem Billy zeigen, dass ich genauso hart bin wie er.
Das ist der Einsatz.
Ja, natürlich.
Aber du hast uns was mitgebracht, wie man vielleicht diese 7-Tage-Regel auf 3 Tage reduzieren kann.
Ja, beziehungsweise wie man es dazu kommen lassen kann, dass man überhaupt nicht irgendwie mit 7 Tagen beginnen
Ach,
muss.
Ach, vorher?
Ja.
Ah, okay.
Ja, wir haben ja eben in der Anmoderation schon gesagt, Winterzeit ist auch immer Erkältungszeit. Und ich habe einen, wie ich finde, wirklich ganz leckeren Smoothie uns mitgebracht, der sich dadurch auszeichnet, dass er einfach unendliche Mengen an Vitamin C enthält.
Mhm.
Und was mir persönlich daran besonders sympathisch ist, ist, also man kennt das ja, der Vitamin C-Bedarf ist erhöht, wenn der Körper gerade mit Abwehr beschäftigt ist, ne? Also in dieser Erkältungs- und Grippezeit. Ne?
Mhm.
Und was mir daran sympathisch ist, ist, dass wenn wir das Vitamin C aus natürlichen Quellen uns zuführen, egal ob jetzt in so einem Smoothie von mir aus oder ob ich im Winter ganz viel Wirsing esse und Kartoffeln, die ja auch ganz viel Vitamin C enthalten.
Grünkohl auch.
Kartoffelgas ganz nebenbei ist der Haupt-Vitamin-C-Lieferant in Deutschland.
Mhm.
Durch kein anderes Gemüse wird so viel Vitamin C bei der Bevölkerung aufgenommen wie durch den Verzehr von Kartoffeln.
Haben wir nicht darüber auch in unserer Kartoffelfolge gesprochen?
herdundofen-podcast.de/4/5
Genau.
Kartoffel-Doppelfolge.
Doppelfolge, wo es nur um die Kartoffel geht.
Jawohl.
Ich fand die ziemlich gut damals, oder?
Ich fand die auch
interessant.
Gut. Erste Folge Nummer 4, Kulturgeschichte der Kartoffel, ganz viele Storys darüber. Folge Nummer 5.
Der preußische König und so weiter.
Genau, die klassischen Zubereitungsarten.
Ja. Mhm.
Okay, aber was ich sagen wollte ist, wenn wir also Vitamin C aus natürlichen Quellen zu uns nehmen und eben nicht als Pülverchen Ascorbinsäure aus der Apotheke, dann hat dieses Vitamin C eine höhere Bioverfügbarkeit.
Mhm.
Und Bioverfügbarkeit bedeutet einfach, dass es vom Körper leichter aufgenommen wird als irgendwo in China hergestellte künstliche Ascorbinsäure.
Bringt denn dieses Zeugs, diese Ascorbinsäure, die man ja so auch für wirklich ganz kleines Geld in so einem Töpfchen bekommt, überhaupt was? Weißt du das?
Ja, keine Ahnung. Also es ist halt chemisch hergestelltes, im Labor hergestelltes Vitamin C.
Okay.
Irgendwie wird der Körper schon ein bisschen was daraus entnehmen, aber eben bei weitem nicht so die Mengen, die er kriegen kann, wenn er sie aus Lebensmitteln kriegen kann. Das ist das, was dieser Wert Bioverfügbarkeit, das ist so eine medizinische Kennzahl, was der eben hergibt.
Okay.
Ich sag mal ganz kurz, was in diesen Smoothie reinkommt, dann können wir auf die Inhaltsstoffe danach noch so ein bisschen eingehen. Die Basis sind erstmal Zitrusfrüchte, also die Hauptflüssigkeitsmenge ergeben 3 Orangen, Zitronensaft, ein ganzer Apfel kommt rein und eine ganze Banane und dann ein Stück Ingwer, Sanddornsaft, Sanddorn, unheimlich Vitamin C-reich, kann ich gleich noch was
und
zu sagen.
Und unheimlich sauer auch, ne?
Unheimlich sauer, genau. Und das Ganze wird abgemildert durch irgendwas zum Süßen. Ich nehme hier wieder den von mir geliebten Ahornsirup. Mhm. Kannst auch was anderes hernehmen. Honig würde sich natürlich anbieten. Und dann kommt noch ein bisschen Zimt dran und ein bisschen Kardamom.
Mhm.
letztere Gewürze, vor allem deswegen, weil sie gut durchwärmen.
Mhm.
Und das ist auf der einen Seite gerade im Winter zum Beispiel wünschenswert, auf der anderen Seite gibt es einen schönen und nochmal guten Geschmack. Gerade der Zimt, kannst du dir ja vorstellen, ist was Schönes, auch im Zusammenhang mit diesen ganzen Zitrusfrüchten. Und gleichzeitig sagt man auch, dass der Ingwer und der Zimt, dadurch, dass sie durchblutungsfördernd sind, wie soll ich mal sagen, also auf gut durchbluteten Schleimhäuten können sich nicht so schnell Krankheitserreger festsetzen, wie auf vertrockneten Schleimhäuten.
Ja.
Deswegen sollst du ja auch zum Beispiel im Winter immer gerne deine Nase befeuchten und so, wenn durch die trockene Heizungsluft und so, ne? Aber das ist tatsächlich der Grund.
Dr. Ne? Peter Brück, ich merke, du trägst den Titel zurecht.
Ne? Ach ja, du schmeichelst mir, ich bin da noch nicht so sicher. Ach, wenn es denn ein medizinischer Titel wäre. Aber okay, also, das ist im Prinzip dieser Smoothie. Und der wird einfach in einem Hochleistungsmixer, natürlich am allerbesten Vitamix oder ähnliches, wird der durchgemixt, bis er schön cremig ist. Und dann kann man sich den reinziehen. Schmeckt total lecker.
Ja.
Und das nur eben am Rande. Mhm. Im Sommer kann man den auch total geil machen und schmeißt ihm ein paar Eiswürfel rein.
Mhm.
Dann ist das irgendwie so ein auch cooles Sommergetränk.
Ja, okay.
Ne?
Ja.
Also das macht schon Spaß so. Mhm. Ne? Aber vielleicht jetzt nochmal im Einzelnen. Ich habe mir mal aufgeschrieben, weil ich das ganz interessant finde, von diesen ganzen Zitrusfrüchten und dem ganzen Vitamin C-haltigen, was da drin ist. Denn ich präsentiere es ja hier als Vitamin C-Smoothie.
Mhm.
Den Vitamin C-Gehalt und bin auf interessante Dinge gestoßen. Ne? Zum Beispiel, dass Orangen als Zitrusfrucht überhaupt nicht im Vergleich so viel Vitamin C enthalten, nämlich nur 20 Milligramm pro 100 Gramm Frucht. Während eine Zitrone schon anderthalb mal so viel hat, stimmt gar nicht, zweieinhalb mal so viel, 50 Milligramm pro 100 Gramm Frucht.
Mhm.
Das alles aber nicht vergleichbar mit dem, und das kommt ja dann rein, Sanddornsaft, der 500 Milligramm Vitamin C hat.
Mhm.
Also viel, viel mehr, zehnmal so viel wie die Zitrone. Deswegen sehr empfehlenswert, kriegt man in jedem Bioladen, kriegt man im Reformhaus und so. Und der hat noch eine andere wichtige Eigenschaft, die auch für diesen Smoothie wichtig ist, nämlich Sanddorn enthält viel Fett. Und wir haben ja in der Schule gelernt, um Vitamine aufzuspalten, braucht man Fett. Vitamine sind fettlöslich und nur in Kombination mit Fett kann der Körper Vitamine überhaupt aufnehmen.
Und das ist auch der Grund, weshalb man in manchmal diesen Smoothie-Rezepten dann schon mal liest, dass da ein bisschen Öl rein muss oder sowas?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, könnte ich mir aber vorstellen, wenn diese Smoothies auch den Zweck haben, dass sie möglichst viel Vitamine liefern sollen, warum nicht? Also ich weiß zum Beispiel, dass Leute, wenn sie so vom Arzt verschrieben kriegen, irgendwelche Vitaminpräparate nehmen zu müssen, was weiß ich, wenn die Vitamin B-Mangel oder Vitamin D-Mangel oder sowas haben, dann steht in der Packungsbeilagung immer das Ganze mit einer Mahlzeit einnehmen.
Ja.
Und das hat nur den Grund, dass davon ausgegangen wird, dass in einer Mahlzeit auch ein bisschen Fett ist, damit diese Vitamine vom Körper gelöst werden können.
Okay.
Ja. Okay, man könnte übrigens, das finde ich auch nochmal ganz interessant, statt dem Sanddorn auch Acerola-Saft nehmen, gibt es auch im Bioladen, ist aber jetzt kein regionales Produkt. Sanddorn wächst bei uns, Acerola wächst in Südamerika, aber Acerola ist nach meinem Wissen Vitamin C-reichste Frucht der Welt. Acerola-Kirsch, das ist so ein Baum oder Strauch, ne? Und das ist tatsächlich noch dreimal mehr als im Sanddorn, also 1,5 Gramm pro 100 Gramm. Das heißt, 1,5% der Acerola-Kirsche sind reines Vitamin C.
Ja.
Ist auch schon irgendwie abgefahren. Ne? Also das könnte man auch hernehmen, wenn man noch mehr will. Und ich finde es gar nicht schlecht, wenn man das Ding eben trinkt, um sich tatsächlich Vitamin C zuzuführen, das auch echt voll zu ballern mit allem, was irgendwie geht, weil der Körper ist ohne weiteres in der Lage, bis zu 1,5 Gramm Vitamin C pro Tag aufzunehmen. Und wenn er gerade einen hohen Bedarf hat im Winter, warum nicht?
Ja,
ne?
Okay.
Ja. Das wäre es im Prinzip schon, ne? Aber ich finde das einfach so eine schöne Idee, auch da, sagen wir mal, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Auf der einen Seite sich irgendwie ein schönes, so ein bisschen auch immer an Sommer wegen der Zitrusfrüchte erinnerndes Getränk zu machen, gleichzeitig wärmend und eher an den Winter erinnernd durch den Zimt, Kardamom.
Wiederhol doch mal bitte ganz kurz die Zutaten.
Drei Orangen, Zitronensaft, ein ganzer Apfel. Apfel auch wichtig, an apple a day keeps the doctor away, altes Sprichwort. Ne? Eine Banane, auch für die Süße, Ingwer, Sanddornsaft, Ahornsirup, Zimt und Kardamom.
Okay, ja.
Ne? Das Ganze durchpüriert, ist eine herrliche Sache, frei nach dem Motto, pay the farmer, not the farmer.
Du hast es echt raus heute.
Ja, das ist ein Sprichwort, was ich leider in geschrieben, weil man es dann sofort kapiert, viel besser macht, als wenn man es jetzt wie in so einem Podcast nur hören kann.
Naja, ich habe schon verstanden, klar.
Pay the farmer, not the farmer.
Okay.
Das war der Vitamin C Smoothie, kurz und schmerzlos, aber ich finde ein unheimlich tolles Getränk, packe ich das Rezept in die Shownotes.
Auf jeden Fall, Peter, sind wir schon wieder durch. Nach nur knapp
Einer Stunde,
einer
10
Stunde?
Minuten.
Gibt's ja gar nicht. Wir werden immer schneller, kürzer.
Das war's ja noch nicht, Billy.
Das gab's doch letztens, ganz kurz noch. Bei Instagram hatten wir da nicht einen Kommentar. Irgendwie guter Podcast, aber krass lang oder so.
Ja, ja, klar. Aber sie hat es ja geschrieben mit einem Tränenlach-Smiley dahinter. Ne? Also ich glaube, es war nett gemeint.
Ja, ja, glaube ich auch.
Und sie wollte nur sagen, der Podcast ist länger als ihr Podcast. Ja. Ja, okay, was haben wir noch? Kulinarische Erlebnisse.
Oh ja.
Die kulinarischen Erlebnisse der letzten Zeit. Jetzt im Herd- und Ofen-Podcast.
Ja, Billy, dann hau rein. Kulinarische Erlebnisse, die Standardkategorie seit der ersten Folge. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe mir natürlich auch was Gesundes überlegen wollen. Also du hast ja jetzt gerade so einen Smoothie vorgestellt und Vitamin C und so. Und mir ist die Aufnahme von Vitamin C natürlich auch besonders wichtig, eigentlich immer. Und deswegen...
Entschuldigung, ich muss natürlich lachen, weil ich weiß, was jetzt kommt. Ja.
Deswegen habe ich einen Cocktail mitgebracht mit Limetten. Hoher Vitamin C-Gehalt, hast du vorhin gesagt, oder? Er lacht sich tot hier. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht.
Voll der Unsinn. Okay, aber ich muss schon heulen.
Da schneiden wir nach alles raus, ne?
Erzähl. Du hast einen Cocktail mitgebracht, weil du dich gerne mit Vitamin C und gleichzeitig mit Alkohol versorgst.
Genau. Nein, ich hatte ja vorhin vorgestellt das peruanische Nationalgericht Ceviche. Ne?
Ja.
Und in dem Zuge habe ich natürlich auch gesucht, was kann ich als Getränk anbieten dazu. Weihnachten und Silvester habe ich das Ceviche gemacht. Und dann bin ich nochmal auf den Pisco Sour gestoßen.
Okay, interessant. Ja? Also ein peruanischer Cocktail.
Ja, ja, da fängt es ja schon an. Oh. Der Cocktail ist vielleicht peruanisch, weiß ich nicht. Aber die Zutat, Pisco, woher kommt die eigentlich? Kommt die aus A, Peru, B, Chile? Totaler Streit.
Ich weiß noch nicht mal, was Pisco ist.
Habe ich gelesen. Pisco ist ein Schnaps, Destillat aus Traubenmost.
Okay.
Das ist auch der Unterschied zum Grappa. Der Grappa wird ja aus Ostresta destilliert.
Ja.
Ist ein bisschen, die Ähnlichkeit ist da, schmeckt aber schon ein bisschen anders. Ne? Und beim Pisco wird nur Traubenmost genommen.
Ne? Ah, okay, ja, genau. Interessant, alles klar.
Das ist ein wichtiger Unterschied dabei. Ja. Und es ist ein Schnaps und den gibt es in Peru und in Chile. Mhm. Und beide streiten sich so ein bisschen darum. Da hat es sogar richtige Rechtsstreitigkeiten drum gegeben.
Wessen Kulturgut es nun mal ist.
Genau, ne? Und ich glaube, dass es jeweils in Peru und Chile verboten ist, ausländische Weinbranderzeugnisse zu importieren und mit der Bezeichnung Pisco sowieso, sodass es in Chile kein Pisco aus Peru und in Peru kein Pisco aus Chile gibt. Also sie streiten sich wirklich darum.
Okay. Ne?
Aber ich sage jetzt mal einfach, peruanisches Nationalgetränk, Pisco Sour.
Pisco Sour.
Genau, also der Pisco, ich finde, der ist auch pur sehr lecker. Mhm. Er hat was Grappa-ähnliches, aber für mich ist eine andere Süße, eine andere Tiefe da. Ich weiß nicht genau, schmecken unterschiedlich.
Ja,
schon,
interessant.
Ne? Selbst die Flasche, die ich zu Hause habe, ist Grappa-ähnlich, muss ich sagen. Ne? So, also wir brauchen also ein Pisco. Ich habe gedacht, den findet man ganz gut, so auch in Supermärkten und so weiter. Habe ich mir aber ein bisschen vertan, weil ich mich vertan habe, zu diesem anderen brasilianischen Schnaps, der aus Zuckerrohr besteht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt.
Pitu?
So eine ganz spezielle Flasche mit so einem Krustentier irgendwie vorne drauf. Mhm. Und dann habe ich im Geschäft gemerkt, ach nee, ist gar nicht der. Ich brauche doch was anderes, ne? Nämlich keinen Zuckerrohrschnaps, sondern diesen Pisco. Und musste dann doch so ein bisschen rumfahren, habe den aber im Getränkefachhandel hier bekommen in Münster. Dann braucht man Limette, Zuckersirup, Zimt und Eier. Du lachst schon wieder, was? Ja. Was habe ich gemacht?
Gar nichts. Ich muss immer noch an den scheiß Vitamin C gehalten.
So. Und Eier gibt es auch noch dazu. Nein. Also, wie gesagt, wir brauchen Limette, Zuckersirup, den Pisco, bisschen Zimt und Eiweiß. Ne? Eiweiß finde ich auch schon besonders. Also, in diesen Cocktail kommt ein Ei rein. Mhm. Ein Eiweiß, das natürlich bei diesem Mixvorgang, also bei diesem Shaken, ja, auch so ein bisschen aufgeschlagen wird dann.
Ja.
Das gibt diesem Cocktail so eine andere, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also eine andere Standhaftigkeit.
Ja, verstehe. Das heißt, es flockt nicht aus, sondern er kriegt eher dadurch eine feste oder sanigere oder sowas Konsistenz.
Genau.
Interessant.
Ich habe auch mal gelesen, dass früher auch noch es viel mehr Cocktails gab, die mit Ei gemixt wurden. Aber man so ein bisschen davon abgekommen ist, so auch an der Bar, weil viele natürlich so ein Problem haben, rohes Ei und so. Ne?
Ja, klar. Wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Genau. Ne?
Also ich habe damit gar keine Probleme, weil ich weiß, wo ich meine Eier kaufe und wie frisch die sind und so. Und mir macht das wirklich gar nichts.
Das verstehe ich
nichts,
auch, klar, genau. Aber für Restaurants ist das schon schwieriger.
Genau, ist das schon schwieriger. Ne? So, und ich kann mal schon mal vorwegnehmen, ich finde diesen Cocktail total traumhaft. Ich finde den super. Ich stehe sowieso auf diese Sours. Also wo man irgendeinen Schnaps oder ein Destillat nimmt und dann sozusagen in so eine süß-saure Richtung bringt, indem man dort Limetten oder Zitronensaft hinzutut und irgendeine Süße, finde ich echt ganz toll. Finde ich auch beim Rum Sour gut, Whisky Sour finde ich auch gut. Ne? Aber eben auch diesen Pisco Sour und der wird folgendermaßen gemacht. Ich nehme also das Ei und trenne Eigelb vom Eiweiß. Mhm. Weil mit dem Eigelb kann man hierbei tatsächlich gar nichts anfangen. Und pack das schon mal in den Shaker rein. Und was ich jetzt mache, ich nehme ein paar Eiswürfel dazu, tue die auch in den Shaker und shake mal ein paar Mal kräftig durch, dass das sozusagen schon so ein bisschen aufgeschlagen wird, das Ei. Ein bisschen schaumig wird. Mhm. Und dann kommen alle anderen Zutaten dazu. Meine Lieblingskombination ist halt 3 Zentiliter Limette, 3 Zentiliter Zuckersirup und ein bisschen mehr, 4 oder 5 Zentiliter Pisco. Mhm. Wieder shaken, also ruhig kräftig, 20 Sekunden, 30 Sekunden muss das schon geshakt werden. Und dann kann das Ganze in Gläser abgeseiht werden. Also ich habe da jetzt so ein Teil, ich weiß gar nicht, wie das heißt, weißt du, aber so ein Barsieb oder sowas.
Ja,
was,
verstehe.
Was auf das Teil draufkommt.
Ja.
Und dann läuft so ein gelb-milchiges, milchige Flüssigkeit in die Gläser, wo sich auch so ein bisschen so ein Schaum absetzt nach einiger Zeit.
Ja, interessant.
Wo mich auch Gäste Silvester und Weihnachten gefragt haben, ob ich dann nachher so einen Eischaum oben drauf gegeben habe. Aber das ist gar nicht so. Das trennt sich dann nachher
von selbst. Das entsteht automatisch.
Ja. Genau. Und tatsächlich finde ich auch, nicht nur aus dekorativen Gründen, sondern auch aus geschmacklichen Gründen, ist sehr wichtig, eine kleine Prise Zimt darüber zu geben.
Schön.
Mhm. Weil wenn du das dann trinkst, erstmal ist es schon, wenn du den Cocktail an die Nase führst, kommen so die Zimtaromen da rein.
Ja.
Und wenn du das, dann hast du ja erstmal diesen Schaum, auf dem der Zimt auch liegen bleibt. Mhm. Und wenn du das dann trinkst, das Zimt vermischt sich so mit dieser Mischung aus Pisco, der diese gewisse Schärfe und Kraft da reinbringt in den Cocktail.
Klar.
Limone, Süße. Ich finde es ein super Cocktail. Und der ist einfach zu machen. Ne? Für uns, die wir uns nicht so gut auskennen mit der Cocktailerstellung, braucht er nur ein paar Zutaten.
Ja, habe ich also, jetzt auch so verstanden. Aber also ich finde schon vom Erzählen kriegt man schon Bock, den auszuprobieren, weil
es
echt lecker klingt.
Ist wirklich lecker, genau. Und das war es eigentlich schon.
Und wie hast du ihn serviert zum Beispiel jetzt bei deinem Weihnachtsmenü? Mhm. Einfach als Nachtisch?
Ich habe ihn tatsächlich als Aperitif serviert.
Als Aperitif, auch schön.
Genau.
Ja, sehr gute Idee. Mhm.
Ich finde aber auch die Idee, tatsächlich hatten wir am Anfang, wir haben dann, also Gudla und ich, meine Frau, haben überlegt, wie machen wir das ganze peruanische Essen fertig? Und haben wir gesagt, machen wir auch einen Nachtisch. Na, die lateinamerikanischen Nachtische, weiß ich nicht, die sind auch mal alle so noch inhaltsreich, weißt du? Also dann haben wir gedacht, vielleicht machen wir einfach einen Pisco Sour dazu. Aber dann haben wir ihn doch, haben uns auch umentschieden und den vorab gereicht. Und wir haben ihn jetzt nicht in so hohe Gläser getan, weil das, was ich gerade genannt habe, 3-4 Zentiliter mit Eiswürfeln, ergibt ja nicht ganz so viel Flüssigkeit. Haben so ein Tumbler, oder wie das heißt.
Ja.
So ein kleineres, dickeres Glas genommen.
Ja, ja.
Ähnlich so ein Whisky-Glas. Mhm. Ne? Da sieht ja auch ganz gut drin aus, finde ich.
Ja, toll.
Ist auch wirklich gut. Also ich bin total begeistert davon. Und ich könnte jetzt schon wieder eintrinken, wenn ich nicht gleich noch Auto fahren müsste. Und wenn wir die Zutaten hier hätten.
Ja, okay. Also mit nichts davon irgendwie.
Ja.
Ich kann dir weder dein Auto abnehmen, ne, noch habe ich jetzt Pisco hier. Aber wie gesagt, ich finde, es klingt ganz toll. Und vielleicht, wenn du noch was bei dir zu Hause hast und ich, bevor die Flasche leer wird, nochmal zu dir komme.
Ja, ich habe zwei Flaschen noch.
Dann werde ich das, also würde ich gerne mal probieren.
Sehr gerne, Peter.
Super.
Peter, was hast du für uns? Was hast du erlebt?
Ich habe nicht zwingend was erlebt, sondern habe mir für heute vorgenommen, mal ein bisschen was aus meinem Beruf zu erzählen. Und das ist zum einen für alle interessant, die einfach gern süße Getränke trinken, vor allem aber für diejenigen, die immer mal wieder Probleme mit der Stimme haben. Heiserkeit, Stimme ist belegt, vielleicht durch zu trockene Heizungsluft, gerade jetzt im Winter. Und das ist ja ein Thema. Und wenn man wie ich Sprachaufnahmen macht oder wenn man Sänger ist, Gesangsaufnahmen macht im Studio oder auf der Bühne steht, dann ist es immer ein großes Anliegen, die Stimme so lange wie möglich leistungsfähig zu erhalten. Mhm. Und dazu sollte man natürlich in erster Linie die Stimme behandeln wie ein Athlet, also wie ein Sportler, regelmäßig trainieren, sich schonen und so weiter. Aber es gibt eben auch so ein paar Hilfsmittelchen, mit denen man die Stimme, ich sage jetzt mal im schönsten Wortsinn, ölen kann. Mhm. Und das ist nicht nur interessant für Leute, die jetzt eben zum Beispiel singen, sondern auch für jeden, der die Stimme häufig einsetzt, vor allem in seinem Beruf, also Leute, die Vorträge halten müssen, Lehrer und so weiter, Leute, die viel telefonieren. Und was ich empfehlen möchte zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Stimme, aber auch zur Erholung, wenn die Stimme schon sehr angestrengt ist, man anfängt heiser zu werden, ist ein, ich nenne ihn mal Vocal Drink, der sich in der amerikanischen Musikindustrie seit Jahrzehnten etabliert hat und von dem gesagt wird, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber von dem gesagt wird, schon John Lennon und selbst Sinatra und so hätten darauf geschworen.
Lass mich raten. Wir brauchen 5 Zentiliter Jim Beam oder Jack Daniels.
Genau.
5 Gramm Kokain.
Ja, richtig, aber unverschnitten natürlich.
Ja,
da haben wir es schon.
Genau, haben wir schon.
Das wird geshakt
ja.
Und dann ist das fertig.
Ja, super.
Okay, das war mein kulinarisches Erlebnis der letzten Woche.
Ja.
Können wir abmoderieren.
Ja.
Das ist also ein Drink, den man sehr einfach zu Hause herstellen kann und der tatsächlich, das kann ich selber wirklich bestätigen, sehr gut dabei hilft, die Stimme kräftig zu halten, beziehungsweise auch, wenn die Stimme stark angestrengt war, für eine schnelle Erholung zu sorgen.
Okay.
Und zusätzlich, sonst würde ich es ja hier nicht bringen, schmeckt er total geil. Und ich weiß, wie gesagt, dass der in der amerikanischen Musikindustrie regelmäßig zum Einsatz kommt und als Einstimmung habe ich hier einen O-Ton von einem amerikanischen Musikproduzenten, E.L. Levy heißt er. War früher ein relativ bekannter Metal-Musiker, der also mit seiner Band auch mehrere Welttourneen hinter sich gebracht hat und hat jetzt ein großes Produktionsstudio und der erklärt uns mal, wie dieser Drink zubereitet wird. Das ist natürlich auf Englisch.
Ja.
Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn mit Deutsch synchronisieren soll, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, wir dürfen unseren Hörern ruhig zumuten, jetzt mal 1 Minute und 15 Sekunden Englisch zu hören.
Okay.
Die allermeisten werden es verstehen und der Typ hat einfach so eine geile Stimme und spricht so ein schönes, breites Englisch. Also wir hören A.L. Levy, Musikproduzent aus den USA, zur Zubereitung des Vocal Drinks.
Your sanity is a huge concern when recording vocals. And I actually have a vocal drink that seems to work very, very well. This actually has been working for years and years and years. And every vocalist I've given it to has loved it and says that it really does help their stamina and their recovery. So what you do is go to the grocery store and buy a gallon of apple cider. Now, I don't mean the alcoholic drink. I mean like Thanksgiving cider. So just buy a gallon of apple cider, buy a large ginger root, a thing of honey, and a couple lemons. And all you do is boil the cider and put the ginger root in it and cut up the lemons, throw them in, dump some of the honey, you know, that's up to you, and just boil it for about 20 minutes. And that's the drink. The vocal drink is meant to be sipped while working on vocals or directly after, and it's supposed to be warm. So I'll cook up a giant batch at the beginning of vocals and just have the singer be constantly self-medicating with it. It really helps.
Der klingt ganz gut, ne?
Was für eine Stimme.
Hammer, ne?
Come where the flavor is.
Ja.
Come to Marlboro.
Ja, aber stimmt, ne? Daran erinnert das so ein bisschen, ne? Also für alle, die vielleicht Schwierigkeiten hatten, das Ganze zu verstehen, ich gebe nochmal im Groben wieder, was er also gesagt hat. Er sagt, wenn man Gesangsaufnahmen macht, dann spielt die eigene Gesundheit eine große Rolle. Und er hat ein Getränk für Sänger, von dem er die Erfahrung gemacht hat, dass es sehr, sehr gut funktioniert und dass seinen Sängern, denen er das gibt, schon seit vielen, vielen Jahren hilft. Und jeder Sänger, dem er es gegeben hat, der hat ihm also berichtet, dass es für die Ausdauer und Erholung der Stimme eben ihm sehr geholfen hat. Ne? Und dann sagt er, was du also machst ist, du gehst ins Geschäft, kaufst eine Gallone naturtrüben Apfelsaft. Er spricht ja von Apple Cider und sagt, es ist nicht das Getränk, was zu Thanksgiving serviert wird. Das ist nämlich der Cidre, also der französische Apfelschaumwein, französischer Apfelsekt, sondern es ist einfach naturtrüber Apfelsaft. Das ist der Thanksgiving Apple Cider. Gleichzeitig kaufst du noch Ingwer, Honig und ein paar Zitronen und dann wird, so wie er das eben berichtet, der Apfelsaft aufgekocht, der Ingwer klein geschnitten dazugegeben, die Zitronen klein geschnitten dazugegeben und mit Honig je nach Geschmack gewürzt. Und dann wird das Ganze, lässt er das Ganze 20 Minuten ungefähr kochen und während der gesamten Gesangsaufnahmesession immer wieder schlückchenweise von Sänger oder Sängerin getrunken. Mhm. Und das war's im Prinzip. Und genauso kenne ich das auch. Ich kenne noch, dass man zusätzlich ein Stück Kurkuma-Wurzel mit dazu macht, mhm, weil Kurkuma so eine entzündungshemmende Wirkung hat. Ne? Aber das ist es im Prinzip. Also ich sage es nochmal, einfach naturtrüben Apfelsaft. Ich nehme immer einen Liter mit Ingwer, Zitronensaft und Honig und in meinem Fall mit ein bisschen Kurkuma-Wurzel 20 Minuten kochen lassen und dann fülle ich das in eine Thermosflasche, mhm, und dann kann man das schlückchenweise immer mal wieder, wenn man das Gefühl hat, ich könnte es jetzt gerade brauchen, zu sich nehmen. Mhm, das ist eine ganz herrliche Sache. Mhm. Und interessanterweise, und wir sind ja hier in der Winterfolge, kenne ich das auch so, dass also mir schon mehrere Leute berichtet haben, dass sie im Winter, wenn ihnen richtig kalt ist, sie sich Apfelsaft kochen und Ingwer reinwerfen. Als wärmendes Getränk. Das ist dann wie so eine Art pappsüßer Tee. Das ähnelt schon sehr diesem Vocal Drink. Das ist ganz interessant, ne?
Ja, ich meine, das gehört sich ja auch echt wahnsinnig gesund an und ich glaube sofort, dass das der Stimme zuträglich ist. Aber wir haben ja auch eine kulinarische Sendung. Wie schmeckt das Ganze denn?
Lecker. Ich finde das lecker. Also schön. Das ist wie ein warmer, sehr süßer, weil Apfelsaft und Honig kann man sich ja schon denken.
Ja.
Das ist auch relativ mächtig, muss ich sagen. Mhm. Also du hast Zucker in dem Apfelsaft, Zucker im Honig und so. Also das ist nicht ohne.
Ja.
Und
auch ein bisschen schärfer durch den Ingwer natürlich.
Durch den Ingwer
auch,
hast du Schärfe, ja? Weil er 20 Minuten, weil er 20 Minuten kocht, da ist natürlich aus dem Ingwer einiges rausgekocht dann. Ne? Auf jeden Fall. Aber ich finde es ist wirklich lecker. Eine Tasse davon, um sich aufzuwärmen, kann ich mir sowieso gut vorstellen. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man davon jetzt sich einen ganzen Liter auf einmal reinkippen würde, dass das also, dann ist es auch echt too much im Sinne von, weil es halt auch so süß ist.
Mhm. Okay, ja.
Aber so in kleinen Schlücken, während der, in meinem Fall Sprachaufnahmen, aber sonst eigentlich Gesangsaufnahmen und so weiter, das ist schon was Tolles.
Also nicht nur für Musiker, Sprecher und so weiter, sondern auch
für Leute, die viel sprechen.
Ja.
Wenn du Lehrer bist, wenn du Pastor, ey, keine Ahnung, was sind die Berufe, wo man viel spricht? Leute, die ständig telefonieren müssen, also keine Ahnung.
Ja, cool.
Und wo die Stimme leidet. Also damit kann man sich wirklich helfen. Und man hat es ja auch in dem O-Ton gehört. Er sagt ja, this has been helping for years and years and years. Ne? Also das ist schon lange im Umlauf, eben weil es so gut hilft.
Okay.
Wenn man bei Google Vocal Drink eingibt, dann kommen auch nur solche Sachen.
Ja, okay. Ja.
Aber ich kann auch gerne schön. Da das Rezept, ich meine, kann sich auch jeder merken, also da muss man nicht viel in die Shownotes packen, aber ich kann es natürlich trotzdem.
Nein, machen wir es trotzdem nochmal so ein bisschen als Erinnerung und so, also finde ich ganz gut.
Alles klar. Ja, Billy, dann sind wir am Ende angekommen.
Okay.
Man kann es kaum glauben.
Ja.
Ne? Moderieren wir die Folge ab?
Ja.
Also, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören. Freuen wir uns drüber. Wer keine Folge vom Herd und Ofen Podcast mehr verpassen will, der sollte jetzt gleich in der Podcast-App auf seinem Smartphone oder bei Spotify oder in iTunes den Herd und Ofen Podcast abonnieren. Und gleichzeitig würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns ein bisschen helft, den Podcast bekannter zu machen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könntet zum Beispiel die Folge, die ihr gerade gehört habt, in den sozialen Medien mit euren Freunden teilen. Die Adresse für diese Folge Nummer 10 vom Herd und Ofen Podcast lautet
herdundofen-podcast.de/10.
Ja, genau. Und genau das könntet ihr einfach in den sozialen Medien teilen. Das ist super hilfreich. Möglichkeit Nummer 2, mindestens genauso wichtig. Geht doch bitte, wenn diese Episode vorbei ist, eben auf iTunes und hinterlasst uns da eine Bewertung. Das ist für den Podcast extrem wichtig. Denn zum einen können andere Leute dann lesen, was euch gefällt. Vor allem ist es aber auch technisch wichtig, denn dann rankt iTunes den Herd und Ofen Podcast einfach höher. Schreibt einfach, was euch gefällt oder was ihr durch den Podcast entdeckt habt oder nachkochen wollt. Das reicht ja schon. Vom iPhone aus geht das übrigens am besten über die Podcast-App von Apple selber. Da dann einfach nach Herd und Ofen suchen. Und wie gesagt, ist für euch kaum Arbeit. Und uns hilft das extrem.
Wir sind total dankbar, wirklich.
Wenn ihr ansonsten Fragen habt, Wünsche habt, Ideen, Themenwünsche, sind wir für euch da. Entweder auf Facebook, Twitter, Instagram oder per E-Mail. Sag mal die E-Mail-Adresse.
Also, den Peter erreicht ihr unter peter@herdundofen-podcast.de Und mich erreicht ihr unter billy@herdundofen-podcast.de.
Und in der nächsten Folge, das haben wir eben schon mal angedeutet, bleiben wir winterlich. Da geht es dann um Grünkohl. Ja. Ist im Winter ja immer ein Thema und kann man super viele total geile und abwechslungsreiche Sachen mitmachen. Aber für heute sagen wir, bleibt uns gewogen. Billy und ich trinken jetzt vielleicht noch einen Schluck von dem fantastischen Tee und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Bis zum nächsten Mal. Hat total Spaß gemacht. Tschüss.
Ciao.